Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Save big this summer with great deals, all in the Kroger app.
Get select varieties of Powerade or Body Armor Super Drinks for 79 cents each. Then get a 2-pound package of strawberries for $2.99 each, all with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Teil 1, Kapitel 15 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Teil 1, Kapitel 15. Eine briefliche Einladung. Am folgenden Tage, 9. November, erwachte ich spät, erst nach 12-stündigem Schlaf. Conseil kam, wie gewöhnlich, und erkundigte sich, wie sein Herr geschlafen hatte und um seine Dienste anzubieten. Der Kanadier schlief noch immer fort, als wie ein Mensch, der sein Lebtag nichts anderes tut. Ich ließ den wackeren Jungen nach Belieben schwatzen, ohne ihm viel zu antworten. Die Abwesenheit des Kapitän Nemo während unserer gestrigen Unterhaltung machte mir Gedanken, und ich hoffte, ihn heute wiederzusehen. Ich zog alsbald meine Byssuskleider an. Über die Beschaffenheit dieses Stoffes machte Conseil öfter seine Bemerkungen. Ich belehrte ihn, dass er aus den glänzenden, seidenartigen Fasern gemacht sei, womit eine Art an den Ufern des mittelländischen Meeres sehr häufiger Muscheln an die Felsen geheftet ist. Früher bereitete man daraus schöne Zeuge, Strümpfe, Handschuhe, denn sie waren zugleich kernhaft und sehr warm. Die Mannschaft des Nautilus ließ sich darin billig kleiden, man konnte die Baumwolle, Schafe und Seidenwürmer der Oberwelt entbehren. Als ich angekleidet war, begab ich mich in den großen Saal. Er war leer. Ich vertiefte mich in die Betrachtung der Conchylien-Schätze, welche unter Glasscheiben geordnet waren, musterte auch die umfassenden Herbarien voll der seltensten Meerespflanzen, die, obwohl getrocknet, doch ihre wunderschönen Farben bewahrt hatten. Diesen ganzen Tag über wurde ich nicht mit einem Besuch des Kapitäns Nemo beehrt. Die Fensterläden blieben geschlossen. Man wollte wohl uns nicht mit dem Anblick so schöner Dinge übersättigen. Die Richtung des Nautilus blieb unverändert Ost-Nordost, seine Geschwindigkeit 12 Meilen, seine Tiefe 50 bis 60 Meter. Am 10. November, gleiche Verlassenheit, gleiche Einsamkeit. Kein Mensch von der Bemannung kam mir zu Gesicht. Den größten Teil des Tages verbrachte ich in der Gesellschaft von Ned und Conseil. Sie waren erstaunt über die unerklärliche Abwesenheit des Kapitäns. War der seltsame Mann krank? Wollte er in Beziehung auf uns seine Absicht ändern? Trotzdem genossen wir, wie Conseil meinte, vollständige Freiheit, köstliche und reichliche Nahrung. Unser Wirt hielt sich innerhalb unseres Vertrages. Wir hatten nicht zu klagen, und zudem gewährten uns noch die besonderen Umstände, womit unser Schicksal verknüpft war, so schöne Entschädigung, dass wir ihm keinen Vorwurf zu machen hatten. An diesem Tage begann ich mein Tagebuch, so dass ich danach alles mit größter Genauigkeit berichten kann, und ich schrieb es aus Papier, das aus Seegras gefertigt war. Am 11. November, frühmorgens, gab mir die im Inneren des Nautilus verbreitete frische Luft zu erkennen, dass wir uns auf die Oberfläche des Meeres begeben hatten, um unseren Vorrat von Sauerstoff zu ergänzen. Ich stieg auf der im Mittelpunkt befindlichen Leiter zur Plattform hinaus. Es war 6 Uhr. Der Himmel zeigte sich bedeckt, das Meer grau, doch ruhig. Kaum eine Bewegung der Wellen. Sollte wohl der Kapitän Nemo, wie ich hoffte, sich einfinden? Ich bemerkte nur den Steuerer in seinem Glasgehäuse. Ich setzte mich auf einen Vorsprung, welchen der Rumpf des Bootes gewährte, und atmete mit Behagen die köstliche Seeluft ein. Allmählich ward der Nebel durch die strahlende Sonne zerstreut, die im Osten am Horizont emporstieg. Das Meer geriet wie durch ein Laufpulver in Flammen. Das in der Höhe zerstreute Gewölk färbte sich in wunderbarer Schattierung der Töne. Ich bewunderte diesen freundlichen Sonnenaufgang, der so belebend wirkte, als ich jemand die Treppe heraufkommen hörte. Ich war schon im Begriff, den Kapitän zu begrüßen, aber es war der Schiffsleutnant, welchen ich bereits beim ersten Besuch des Kapitäns kennengelernt hatte. Er trat vor auf die Plattform und schien meine Anwesenheit nicht zu bemerken. Mit seinem starken Fernrohr forschte er am Horizont mit äußerster Achtsamkeit nach allen Richtungen. Darauf trat er zu der Luke und sprach eine Phrase, die ich mir buchstäblich gemerkt habe, weil sie jeden Morgen in gleicher Lage gesprochen wurde. Sie lautete: Nautron, Respok, Lorni, Virch. Was sie bedeutet, kann ich nicht sagen. Nachdem der Schiffsleutnant diese Worte gesprochen, stieg er wieder hinab. Ich meinte, der Nautilus werde seine unterseeische Fahrt fortsetzen und begab mich daher wieder zu der Luke, stieg hinab und ging in mein Zimmer. So verflossen 5 Tage, ohne dass die Lage sich änderte. Jeden Morgen stieg ich zur Plattform hinaus, die nämliche Person sprach die nämliche Phrase, der Kapitän Nemo erschien nicht. Ich hatte mich schon darin ergeben, ihn gar nicht mehr zu sehen, als ich am 16. November beim Eintritt in mein Zimmer auf den Tisch ein an mich adressiertes Billet fand. Ich öffnete es ungeduldig. Die Schriftzüge waren frei und klar, aber etwas gotisch, was an deutsche Schrift erinnerte. Sein Inhalt war: Herrn Professor Aronnax an Bord des Nautilus. 16. November 1867. Der Kapitän Nemo ladet den Herrn Professor Aronnax zu einer Jagdpartie ein, welche morgen früh in den Wäldern der Insel Crespo stattfinden soll. Er hofft, dass der Herr Professor nicht verhindert sein wird, daran teilzunehmen, und er wird mit Vergnügen sehen, dass seine Gefährten sich ihm anschließen. Der Kommandant des Nautilus, Kapitän Nemo. »Eine Jagd«, rief Ned aus, der nebst Conseil mit mir eingetreten war. »Und in den Wäldern der Insel Crespo«, fügte Conseil bei. »Da wird ja der Sonderling doch ans Land gehen«, fuhr Ned Land fort. »Das scheint mir klar angedeutet«, sagte ich bei wiederholtem Lesen des Briefes. »Jedenfalls muss man das annehmen«, versetzte der Kanadier. »Sind wir einmal auf dem Festland, so werden wir schon wissen, was wir zu tun haben. Übrigens wird's mir ganz recht sein, einige Stücke frisch Wildbret zu genießen.« Ich bemühte mich nicht, den Widerspruch zwischen dem offenbaren Groll des Kapitäns gegen das Festland und die Inseln und seiner Einladung zu einer Jagdpartie im Wald zu vereinigen, und antwortete nur: »Sehen wir erst, was es mit der Insel Crespo für eine Bewandtnis hat.« Ich sah mich zuerst auf der Landkarte um und fand unterm 32. Grad 40 Minuten nördlicher Breite und 167 Grad 50 Minuten westlicher Länge ein im Jahre 1801 vom Kapitän Crespo entdecktes Inselchen, welches auf den alten spanischen Karten Roca de la Plata, das heißt Silberfelsen, benannt war. Wir befanden uns also ungefähr 1800 Meilen von unserem Abfahrtspunkt entfernt, und die etwas geänderte Richtung des Nautilus führte ihn südöstlich. Ich zeigte meinen Gefährten den kleinen, mitten im nördlichen stillen Meer verlorenen Felsen. »Wenn der Kapitän Nemo irgendwo sich ans Land begibt«, sagte ich zu ihnen, »so wählt er wenigstens gänzlich verlassene Inseln.« Ned Land zuckte mit den Achseln, ohne zu antworten. Dann ging er nebst Conseil weg. Nach einem Abendessen, das mir der Steward stumm und mit gleichgültiger Miene auftrug, schlief ich ein, nicht ohne einige Befangenheit. Am folgenden Tag, 17. November, merkte ich beim Erwachen, dass der Nautilus vollständig unbeweglich war. Ich kleidete mich rasch an und begab mich in den großen Saal. Der Kapitän Nemo befand sich da. Er hatte mich schon erwartet, stand auf, grüßte und fragte mich, ob es mir genehm wäre, ihn zu begleiten. Da er mit keinem Wort seine 8-tägige Abwesenheit berührt hatte, so sprach auch ich kein Wort davon und erwiderte bloß, ich sei nebst meinen Gefährten bereit, ihn zu begleiten. »Nur, mein Herr«, fügte ich bei, »möchte ich mir eine Frage an Sie erlauben.« »Fragen Sie nur, Herr Aronnax, und womöglich werde ich darauf antworten.« »Nun, Kapitän, wie kommt's, dass Sie, die doch jede Verbindung mit der Erde abgebrochen haben, Wälder auf der Insel Crespo besitzen?« »Herr Professor«, erwiderte mir der Kapitän, »die Wälder, welche ich besitze, bedürfen weder Licht noch Wärme von der Sonne. Es hausen da weder Löwen noch Tiger noch Panther oder sonst ein vierfüßiges Tier. Ich allein kenne sie. Es sind nicht Landforsten, sondern unterseeische.« »Unterseeische Wälder?« rief ich aus. »Ja, Herr Professor.« »Und Sie wollen mich darin führen?« »Jawohl.« »Zu Fuß?« »Und sogar trockenen Fußes.« »Auf der Jagd?« »Auf der Jagd.« »Die Büchse in der Hand?« »Die Büchse in der Hand.« Ich sah den Kommandanten des Nautilus mit einer Miene an, die nichts Schmeichelhaftes für ihn hatte. »Ganz gewiss ist der Mann gehirnkrank«, dachte ich. Seit 8 Tagen hing er einer verrückten Idee nach, und dieser Zustand dauert noch fort. Es ist schade. Ich wünschte, er wäre lieber ein Sonderling als ein Narr. Diesen Gedanken konnte man auf meiner Stirn lesen, aber der Kapitän Nemo beschränkte sich darauf, mich einzuladen, ihn zu begleiten, und ich folgte als ein Mann, der sich in alles ergibt. Wir kamen in den Speisesaal, wo das Frühstück aufgetragen war. »Herr Arronax«, sagte der Kapitän, »ich bitte Sie, ohne Umstände mit mir zu frühstücken. Wir können beim Essen plaudern. Ich habe Ihnen eine Jagdpartie im Wald versprochen, aber dass wir dabei ein Restaurant treffen, habe ich Ihnen nicht zugesagt. Frühstücken Sie daher, als würden wir vermutlich sehr spät zum Dinner kommen.« Ich war also beflissen, dem Mahl Ehre zu machen. Es bestand aus verschiedenen Fischen und Stücken Holothurien, trefflichen Tierpflanzen, bei Essen von eröffnenden Algen. Zum Trunk diente klares Wasser, worin ich nach dem Beispiel des Kapitäns einige Tropfen Likör mischte, der, wie zu Kamtschatka, aus einer Algenart gewonnen war. Der Kapitän Nemo aß zuerst, ohne ein Wort zu sprechen. Dann sagte er, »Herr Professor, als ich Ihnen den Vorschlag einer Jagdpartie auf der Insel Crespo machte, glaubten Sie, ich sei mit mir selbst im Widerspruch. Als ich Ihnen mitteilte, dass es sich um unterseeische Wälder handle, haben Sie mich für einen Narren angesehen. Herr Professor, man muss nie so leicht ein Urteil über die Menschen fassen.« »Aber Kapitän, glauben Sie...« »Hören Sie mich gefälligst an, dann werden Sie sehen, ob Sie mir Widerspruch mit mir selbst oder Narrheit vorwerfen dürfen. Ich höre Sie an. Herr Professor, Sie wissen so gut wie ich, dass der Mensch unter dem Wasser leben kann, wenn er seinen Bedarf an Luft zum Einatmen bei sich hat. Bei unterseeischen Arbeiten bekommen die Werkleute in wasserdichter Kleidung und den Kopf in einer metallenen Kapsel die Luft von außen vermittels Druckpumpen und Luftregulatoren. »Sie meinen den Skaphander-Apparat?« sagte ich. »Allerdings. Aber unter diesen Bedingungen ist der Mensch nicht frei. Er ist an die Pumpe gebunden, welche ihm die Luft durch einen Schlauch von Kautschuk zusendet. Eine wirkliche Kette, die ihn an die Erde fesselt. Und wären wir so an den Nautilus gebunden, so würden wir nicht weit kommen.« »Und wie kann man sich frei machen?« fragte ich. »Durch den Apparat Rucariol Denai Rus, den 2 ihrer Landsleute ersonnen, ich aber für meinen Gebrauch verbessert habe, so dass man imstande ist, sich in diese neue physiologische Lage zu wagen, ohne dass die Organe dabei irgend zu leiden haben. Es besteht in einem Behälter von dickem Blech, worin ich die Luft unter einem Druck von 50 Atmosphären zusammenpresse und aufbewahre. Dieser Behälter wird mit Trageriemen wie ein Tornister auf dem Rücken befestigt. Sein oberer Teil bildet eine Kapsel, woraus die Luft vermittels einer Balgvorrichtung nur in normaler Spannung herausdringen kann. Bei dem Apparat Rucairol, so wie er in Gebrauch ist, laufen 2 Kautschukröhren von dieser Kapsel aus zu einer Art von Gehäuse, welches die Nase und den Mund dessen, welcher ihn gebraucht, umgibt. Der eine dient, um die einzuatmende Luft herbeizuleiten, der andere, um die ausgeatmete vorzuschaffen, und die Zunge schließt nach Bedürfnis des Einatmens den einen oder den anderen. Ich aber, der es mit einem so bedeutenden Druck auf dem Meeresgrund zu tun habe, habe meinen Kopf wie ein Skaphander mit einer Hohlkugel von Kupfer umgeben müssen, und in dieser Kugel endigen die beiden zum Einatmen bestimmten Röhren.«
»Vollkommen richtig, Kapitän Nemo. Aber die Luft, welche Sie mitnehmen, muss sich doch bald verbrauchen, und sobald sie nur noch 15% Sauerstoff enthält, wird sie zum Einatmen unbrauchbar.«
»Allerdings. Aber wie ich Ihnen gesagt habe, Herr Arronax, vermittels der Pumpen des Nautilus bin ich imstande, sie sehr bedeutend zusammenzupressen, und unter diesen Bedingungen kann der Behälter des Apparats für 9 bis 10 Stunden atmungsfähige Luft liefern.«
»Nun habe ich keinen Einwand mehr. Nun frage ich noch, Kapitän, wie können Sie Beleuchtung für Ihren Weg so tief im Meeresgrund schaffen?«
»Mit dem Rumkorff'schen Apparat, Herr Arronax. Wie der andere auf dem Rücken, so befestigt man diesen am Gürtel. Er besteht aus einer bunsenschen Säule, welche ich nicht mit doppelt chromsauren Kali, sondern mit Sodium in Tätigkeit setze. Eine Induktionsröhre sammelt die erzeugte Elektrizität und leitet sie zu einer Laterne von eigentümlicher Einrichtung. In dieser Laterne befindet sich eine gläserne Serpentine, welche nur einen Rest von Kohlensäure enthält. Wenn der Apparat in Tätigkeit tritt, wird dieses Gas leuchtend und gibt ein weißes, andauerndes Licht. Auf diese Art versehen kann ich atmen und sehen.«
»Kapitän Nemo, auf alle meine Einwendungen haben Sie so überwältigende Antworten, dass ich nicht mehr zu zweifeln wage. Jedoch bin ich auch genötigt, den Apparaten von Rouquayrol und Ruhmkorff ihre Geltung zu lassen, so darf ich doch bezüglich der Büchse, womit sie mich bewaffnen wollen, einen Vorbehalt machen.
Das ist kein Feuergewehr, erwiderte der Kapitän.
Also eine Windbüchse?
Allerdings. Ich kann ja doch an Bord meines Fahrzeugs ohne Salpeter, Schwefel und Kohlen kein Pulver fabrizieren.
Zudem, sagte ich, um unterm Wasser, das 850 mal dichter als die Luft ist, zu schießen, müsste man einen sehr bedeutenden Widerstand überwinden.
Das gäbe keinen Grund ab. Es gibt Kanonen, die nach Fulton von den Engländern Coles und Burley, von dem Franzosen Toursy, dem Italiener Landi, verbessert wurden. Diese sind mit einer besonderen Art von Schloss versehen, so dass man unter diesen Bedingungen durchaus schießen kann. Aber ich sage Ihnen wiederholt, da ich kein Pulver habe, so ersetze ich es durch komprimierte Luft, welche mir die Pumpen des Nautilus im Überfluss liefern.
Aber diese Luft muss sich bald verbrauchen.
Nun habe ich nicht an meinen Behälter Rouquayrol, der mir meinen Bedarf liefern kann. Es ist dafür nur ein besonderer Hahn erforderlich.
Übrigens, Herr Aronnax, werden Sie während dieses unterseeischen Jagens an sich selbst die Erfahrung machen, dass man nicht viel Luft noch Kugeln braucht.
Doch will es mich bedünken, in diesem Halbdunkel und innerhalb einer im Verhältnis zur Luft sehr dichten Flüssigkeit können die Schüsse nicht weit reichen und nicht leicht tödlich sein.
Mein Herr, bei diesem Gewehr sind alle Schüsse tödlich, und wenn ein lebendes Geschöpf auch noch so leicht getroffen wird, sinkt es sogleich tot nieder.
Weshalb?
Weil mit diesem Gewehr nicht gewöhnliche Kugeln geschossen werden, sondern kleine Glaskapseln, die von dem österreichischen Chemiker Leniebrück erfunden wurden und wovon ich einen großen Vorrat habe. Diese Glaskapseln, in Stahl gefasst und durch ein bleiernes Bodenstück schwer gemacht, sind in Wahrheit kleine Leitner Flaschen, worin die Elektrizität sehr hoch gesteigert ist. Sie entladen sich beim leichtesten Stoß und auch das stärkste Tier sinkt tot nieder. Ich füge bei, dass diese Kapseln nicht größer sind als Nummer 4 und dass eine gewöhnliche Flinte ihrer 10 fassen kann.
Ich streite nicht weiter, erwiderte ich, indem ich aufstand.
Und ich habe nur mein Gewehr zu nehmen. Übrigens, wo Sie hingehen, gehe ich mit.
Der Kapitän Nemo führte mich zum Hinterteil des Nautilus, und im Vorübergehen von Neds und Conseils Kabine rief ich meine beiden Gefährten ab, und sie schlossen sich sogleich an.
Darauf kamen wir an eine kleine Zelle, die nach vorne hin neben dem Maschinenzimmer lag und worin wir unsere Spazierkleidung anzulegen hatten.
Ende von Teil 1, Kapitel 15 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen.
Teil 1, Kapitel 16 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Imke Grassel. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Teil 1, Kapitel 16. Spaziergang im Freien. Diese Zelle war eigentlich Arsenal und Kleiderkammer des Nautilus. Ein Dutzend Skaphanderapparate, die an der Wand hingen, harrten der Spaziergänger. Als Ned Land sie erblickte, zeigte er einen offenbaren Widerwillen, einen solchen anzuziehen. Mein wackerer Ned, sagte ich zu ihm, die Wälder der Insel Crespo sind ja nur unterseeische Wälder. Gut, sagte der Harpunier enttäuscht, da er seine Träume von frischem Fleisch schwinden sah. Und Sie, Herr Aronnax, wollen sich in diese Kleider stecken? Man muß wohl, Meister Ned. »Es steht Ihnen frei, mein Herr«, erwiderte der Harpunier mit Achselzucken, »aber ich meines Teils ziehe Sie niemals an, wofern man mich nicht mit Gewalt dazu zwingt.« »Man wird Sie nicht mit Gewalt nötigen, Meister Ned«, sagte der Kapitän Nemo. »Und Conseil will sich in Gefahr begeben?«, fragte Ned. »Ich bin überall dabei, wo mein Herr hingeht«, erwiderte Conseil. Der Kapitän rief, und zwei Mann von den Schiffsleuten kamen und halfen uns, diese schweren, undurchdringlichen Kleider anziehen, die aus Kautschuk gefertigt und derart eingerichtet waren, dass sie bedeutenden Druck aushielten. Es war eine Rüstung, geschmeidig und widerstandsfähig zugleich. Hosen und Weste, jene endigten mit einer dichten Fußbekleidung, die mit schweren Bleifohlen besetzt war. Der Stoff der Weste war durch Kupferplättchen geschützt, welche der Brust zum Panzer dienten, um den Druck des Wassers auszuhalten und den Lungen ihre freie Tätigkeit zu sichern. Die Ärmel endigten mit geschmeidigen Handschuhen, welche die Handbewegung durchaus nicht hinderten. Sie waren weit verschieden von den unförmlichen Skaphandern, welche im 18. Jahrhundert erfunden und angepriesen wurden. Der Kapitän Nemo, einer seiner Gefährten, eine herkulische Gestalt von außerordentlicher Körperkraft, Conseil und ich zogen rasch die Kleidung an. Es handelte sich nur darum, unsere Köpfe in die metallenen Kugeln zu stecken. Aber bevor wir dazu schritten, bat ich den Kapitän um die Erlaubnis, die für uns bestimmten Gewehre zu untersuchen. Einer von der Mannschaft des Nautilus reichte mir eine einfache Flinte, deren stählerner Kolben innen hohl und ziemlich groß war. Er diente als Behälter der zusammengepressten Luft, welche durch eine Klappe mit einer Feder in den metallenen Lauf gelassen wurde. In dem dicken Teil des Kolbens war eine kleine Büchse, die etwa 20 elektrische Kugeln fasste, welche vermittels einer Sprungfeder automatisch in den Gewehrlauf gelangten. Sobald ein Schuss losgegangen, war auch schon der folgende zum Abschießen fertig. »Kapitän Nemo«, sagte ich, »das Gewehr ist vortrefflich und leicht zu handhaben. Ich wünsche nur, es zu probieren. Aber wie gelangen wir auf den Meeresgrund?« »In diesem Augenblick, Herr Professor, sitzt der Nautilus in einer Tiefe von 6 Meter fest, und wir brauchen uns nur auf den Weg zu machen.« »Aber wie gelangen wir hinaus?« »Sie werden's gleich sehen.« Der Kapitän Nemo steckte seinen Kopf in die kugelförmige Kappe. Conseil und ich taten dasselbe, während der Kanadier uns ironisch »Glück zu der Jagd« wünschte. Unsere Kleidung endigte sich oben in ein kupfernes, schraubenartig ausgebohrtes Halsband, worauf der metallene Helm eingeschraubt wurde. 3 mit dicken Gläsern versehene Löcher gestatteten nach allen Richtungen zu sehen, indem man nur in der Kugel den Kopf zu drehen hatte. Sobald er aufgesetzt war, fingen die auf unseren Rücken befestigten Apparate Rouquayrol ihre Tätigkeit an, und ich für meinen Teil atmete leicht. Die Rumkorff'sche Lampe an meinem Gürtel, das Gewehr in der Hand, war ich fertig zum Fortgehen. Aber von dieser schweren Kleidung umschlossen und mit meinen bleiernen Sohlen an den Boden geheftet, wäre mir's unmöglich gewesen, nur einen Schritt zu machen. Doch war dieser Fall vorgesehen, denn ich fühlte, dass man mich in eine kleine, neben dem Kleidergemach befindliche Kammer schob. Meine Begleiter folgten in gleicher Weise bugsiert mir nach. Ich hörte, wie eine Türe mit festgefugtem Verschluss über uns zugemacht wurde, und tiefes Dunkel umgab uns. Nach einigen Minuten hörte ich ein lebhaftes Zischen und fühlte eine gewisse Kälte von den Füßen zur Brust aufsteigen. Offenbar hatte man vom Innern des Schiffes aus mit einem Hahn das äußere Wasser eingelassen, so dass es uns umgab und die ganze Kammer füllte. Darauf öffnete sich eine zweite Tür in der Seitenwand des Nautilus. Ein Dämmerlicht umgab uns. Gleich darauf fühlten wir den Meeresgrund unter den Füßen. Welchen Eindruck dieser Spaziergang in diesen Tiefen auf mich machte, könnte ich unmöglich schildern. Solche Wunder zu erzählen, mangelt der Ausdruck. Weder Pinsel noch Feder reichen aus, die diesem Element eigentümlichen Erscheinungen darzustellen. Der Kapitän Nemo schritt voran und sein Genosse einige Schritte hinter uns. Conseil und ich blieben dicht beisammen, als hätten wir durch diese metallene Bepanzerung miteinander reden können. Die Schwere meiner Kleidung war mir schon nicht mehr fühlbar. Weder meine Fußbekleidung noch mein Luftbehälter noch die schwere Kugel, innerhalb welcher mein Kopf wie ein Mandelkern in einer Schale schlotterte, machten mir Beschwerden. Alle diese Gegenstände verloren ins Wasser getaucht, ebenso viel von ihrem Gewicht, als das von ihnen verdrängte Wasser hatte, und ich empfand die Wohltat dieses von Archimedes entdeckten Naturgesetzes. Nicht meine träge Masse hatte ich eine verhältnismäßig große Freiheit der Bewegung. Ich staunte über die Stärke des Lichts, welches bis auf 30 Fuß unter dem Meeresspiegel den Boden erhellte. Die Sonnenstrahlen drangen leicht durch diese Wassermasse, welche dadurch ihre Färbung verlor. Ich konnte die Gegenstände in einer Entfernung von 100 Metern klar unterscheiden. Weiter hinaus schattierte sich die Grundfarbe in seinen Lasurnuancen, dann in der Ferne hellblau und verschwand zuletzt in unbestimmtem Dunkel. Wahrhaftig, dieses Wasser um mich herum war zwar dichter als die Atmosphäre der Erde, aber fast ebenso durchsichtig. Über mir bemerkte ich die Oberfläche des Meeres ganz ruhig. Wir schritten über feinen Sand ohne Runzeln, wie an den Meeresküsten der Fall ist, wo Spuren der hohen See zurückbleiben. Diese blendende Fläche warf, wie ein Reflektor, die Sonnenstrahlen in auffallender Stärke zurück. Daher der ungeheure Widerschein, welcher alle Elementarteile durchdrang. Wird man mir glauben, wenn ich behaupte, dass ich in dieser Tiefe von 30 Fuß wie am hellen Tag sehen konnte? Eine Viertelstunde lang ging ich auf diesem heißen Sand, der mit unbetastbarem Muschelstaub besät war. Der Nautilus, welcher wie eine lange Klippe aussah, verschwand allmählich aus den Augen. Aber sein Leuchtfeuer musste, wann in den Gewässern die Nacht eintrat, unsere Rückkehr an Bord erleichtern, indem seine Strahlen vollkommen klar sichtbar waren. Auf dem Land, wo die Luft mit Staub durchdrungen ist, scheint dieses Licht düster, wie vom Nebel getrübt. Aber auf dem Meer, wie unter dem Meer, pflanzen sich die elektrischen Lichtstreifen mit unvergleichlicher Reinheit weiter. Inzwischen gingen wir immer fort, und die ungeheure Sandfläche schien ohne Grenzen zu sein. Ich schob mit der Hand die Wassergardinen zurück, welche hinter mir wieder zusammenfielen, und der Druck des Wassers verwischte augenblicklich meine Fußstapfen. Bald zeigten sich vor meinen Blicken aus der Ferne in verwischten Umrissen einige Gegenstände. Ich erkannte prächtige Musterstücke von Felsen mit Pflanzentieren der schönsten Sorte wie mit einem Teppich bedeckt, so dass ich im ersten Augenblick ganz betroffen war von dem außerordentlichen Anblick. Es war damals 10 Uhr vormittags. Die Sonnenstrahlen fielen in ziemlich schiefen Winkel auf die Oberfläche des Meeres, und da ihr Licht durch Brechung wie durch ein Prisma sich zerteilte, so erschienen Blumen, Felsen, Pflänzchen, Muschelwerk, Polypen am Rande mit den 7 Regenbogenfarben geziert. Es war wundervoll zu schauen, eine wahre Augenweide, diese kaleidoskopartige Mischung von Farbtönen, grün, gelb, orange, violett, indigo, hellblau. Bei diesem Anblick war Conseil gleich mir stehen geblieben. Der brave Junge war ohne Zweifel im Klassifizieren dieser Mollusken und Zoophyten vertieft. Polypen und Echinodermen bedeckten in Mengen den Boden. Die mancherlei Korallenarten, die gleich Champignons gestalteten von Gyten, die Anemonen, bildeten einen Blumengrund. Bunt verziert mit Porpyten im Schmuck ihres Kragens lasurblauer Fühlfäden, mit Seesternen, welche den Sand bedeckten. Es war ein rechter Jammer für mich, die glänzenden Musterstücke von Mollusken, die zu Tausenden auf den Boden lagen, mit meinen Füßen zu treten. Aber wir mussten vorwärts schreiten, und wir taten es, während über unseren Häuptern Scharen von Physalien mit ultramarinblauen Fühlfäden, die mit den Wogen trieben, Medusen mit opal- oder zart rosafarbenen Schirmen uns gegen die Sonnenstrahlen deckten. Alle diese Wunder sah ich im Raum einer Viertelmeile, in dem ich kaum stehen bleiben konnte, da der Kapitän Nemo mich mit einem Wink mahnte, ihm zu folgen. Bald änderte sich die Beschaffenheit des Bodens. Auf die Sandebene folgte eine Lage klebrigen Schlammes, der nur aus kieseligen oder kalkartigen Muscheln bestand. Hierauf durchwanderten wir eine Wiese von Algen. Diese dichten Rasen waren so weich, dass sie es mit den von Menschenhand gewebten Tapeten aufnehmen konnten. Zu gleicher Zeit breitete sich über unseren Köpfen eine grüne Decke von Seepflanzen aus, der überreichen Algenfamilie, deren man über 2000 Arten kennt, an der Oberfläche des Meeres. Diese Algen, ein wahres Wunder der Schöpfung, gehören zu den größten Merkwürdigkeiten der allgemeinen Flora. Es gehören dieser Familie die kleinsten wie die größten Pflanzen der Erde. Denn wie man einerseits im Raum von 5 Quadratmillimeter 40.000 dieser mit den Augen nicht wahrnehmbaren mikroskopischen Pflänzchen gezählt hat, so hat man Fucus getroffen, die über 500 Meter lang waren. Seit etwa 1,5 Stunden hatten wir den Nautilus verlassen. Es war bald Mittagszeit, wie ich aus den senkrechten Sonnenstrahlen, die sich nicht mehr brachen, abnahm. Der Farbenzauber schwand allmählich und die Nuancen von Smaragd und Saphir erloschen an unserem Firmament. Wir gingen im regelmäßigen Schritt, der erstaunlich stark auf dem Boden widerhallte. Das geringste Geräusch pflanzte sich mit einer Raschheit fort, woran das Ohr auf der Erde nicht gewöhnt ist. In der Tat ist das Wasser für den Ton ein besserer Leiter als die Luft, und er pflanzt sich darin mit 4-facher Schnelligkeit fort. In diesem Augenblick senkte sich der Boden in starkem Abfall. Das Licht nahm eine gleichmäßige Färbung an. Wir kamen bis zu einer Tiefe von 100 Metern und hatten dann einen Druck von 10 Atmosphären zu erleiden. Aber mein Skafanderkleid war so beschaffen, dass dieser Druck mir in keiner Weise nachteilig war. Ich empfand nur in den Fingergelenken einige Unbehaglichkeit. Und auch diese verschwand bald. Der 2-stündige Spaziergang in dem ungewohnten Harnisch hatte mich nicht im Mindesten ermüdet. Das Wasser half dazu, dass die Bewegungen überraschend leicht vor sich gingen. In der Tiefe von 300 Fuß waren die Sonnenstrahlen nur noch schwach wahrzunehmen. Es folgte ein rötliches Dämmerlicht. Doch sahen wir hinreichend, um unsere Richtung zu behalten, und wir brauchten noch nicht den Ruhmkorff'schen Apparat in Tätigkeit zu setzen. In diesem Augenblick machte der Kapitän Nemo Halt. Er wartete, bis ich wieder bei ihm war, und zeigte mir mit dem Finger einige dunkle Massen, welche nicht weit von dort im Schatten hervortraten. Das ist der Wald der Insel Crespo, dachte ich, und irrte nicht. Ende von Teil 1, Kapitel 16. Gelesen von Imke Grassel. Teil 1, Kapitel 17 von 20.000 Meilen unter Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Imke Grassel. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 1, Kapitel 17. Ein unterseeischer Wald. Endlich waren wir am Saum dieser Waldung angekommen, welche ohne Zweifel zu den schönsten der ungeheuren Besitzung des Kapitäns Nemo gehörte. Er sah sie als sein Eigen an und übte über dieselbe die nämlichen Rechte, welche die ersten Menschen in den ersten Tagen der Welt hatten. Übrigens, wer hätte ihm den Besitz dieses unterseeischen Eigentums streitig gemacht? Dieser Wald bestand aus großen, baumartigen Pflanzen, und sobald wir unter seine umfassende Wölbung kamen, fiel mir sogleich eine eigentümliche Beschaffenheit ihrer Zweige auf, wie ich sie bisher noch nicht beobachtet hatte. Keines von den Kräutern des Bodens, keiner von den Zweigen der Gebüsche rankte, bog sich oder wuchs in horizontale Richtung. Sie stiegen alle aufwärts dem Meeresspiegel zu. Die dünnsten, faden- und bandartigen Pflanzen hielten sich gerade aufrecht, als seien die Stängel von Eisen. Schlingpflanzen und Meeresgräser nahmen beim Aufwachsen eine streng senkrechte Richtung, wie sie die Dichtigkeit des Elements vorschrieb. Sonst unbeweglich nahmen sie, wenn ich sie mit der Hand auseinanderschob, sogleich ihre frühere Lage wieder ein. Ich gewöhnte mich bald an diese sonderbare Neigung zum Senkrechten sowie an das verhältnismäßige Dunkel um uns her. Der Boden des Waldes war mit spitzen Blöcken bedeckt, welchen man nicht leicht ausweichen konnte. Die unterseeische Flora schien mir sehr vollständig zu sein, reicher sogar als unter den arktischen und tropischen Zonen, wo die Produkte aus dem Pflanzenreich minder zahlreich sind. Aber einige Minuten lang verwechselte ich unwillkürlich das Tierreich mit dem Pflanzenreich. Pflanzentier mit Wasserpflanzen. Fauna und Flora stehen in der unterseeischen Welt dicht nebeneinander. Ich machte die Beobachtung, dass alle diese Produkte des Pflanzenreiches am Boden nur in einer dünnen Teigschicht hafteten. Ohne Wurzeln, ohne Zusammenhang mit dem festen Körper, Sand, Muschel oder Kieselgeröll, welches die Unterlage bildet. Begehren sie von diesem nur einen Stützpunkt, nicht die Lebensquelle. Diese Pflanzen gehen aus sich selbst hervor, und das Prinzip ihres Daseins liegt im Wasser, das ihnen Kraft und Nahrung gewährt. Die meisten trieben anstatt Blätter nur bandartige Streifen von grillenhaften Formen, umgrenzt von einer schmalen Farbenborte, die nur rosa, karmingrün, olivenfarbig, falb und braun enthielt. Eine Menge dieser Seepflanzen sind ganz ohne Blüten. »Merkwürdige Regelwidrigkeit, seltsames Element«, sagte ein geistreicher Naturforscher, »wo das Tierreich Blüten treibt, das Pflanzenreich nicht.« Unter diesen verschiedenen Gesträuchen, die so groß sind wie die Bäume der gemäßigten Zone, und unter ihrem feuchten Schatten befanden sich massenweise wahre Gebüsche lebendiger Pflanzen, Hecken von Pflanzentieren und, was die Täuschung vollends beförderte, die Mückenfische flogen von Zweig zu Zweig, gleich einem Schwarm Kolibris, während andere gleich einem Trupp Bekassinen unter unseren Schritten aufzufliegen schienen. Gegen 1 Uhr gab der Kapitän Nemo das Zeichen zum Halt. Ich meines Teils war wohl zufrieden damit, und wir streckten uns nieder. Dieses Ausruhen schien mir köstlich, nur mangelte uns die Unterhaltung, denn das Anreden war so unmöglich als das Erwidern. Ich näherte nur meinen dicken Kupferkopf dem Conseils, ich sah bei diesem wackeren Jungen die Augen vor Befriedigung glänzen, und um uns kundzugeben, machte er in seiner Schale höchst komische Bewegungen. Nach einem 4-stündigen Spaziergang war ich sehr erstaunt, dass ich nicht heftigen Hunger empfand. Woher diese Stimmung des Magens kam, konnte ich nicht sagen. Dagegen spürte ich eine unüberwindliche Neigung zum Schlafen, wie das bei allen Tauchern der Fall ist. Daher schlossen sich auch alsbald meine Augen hinter ihrem dichten Glas, und ich sank in eine unwiderstehliche Schlaftrunkenheit, welche bisher nur durch die Bewegung des Gehens zu bekämpfen möglich war. Der Kapitän Nemo nebst seinem kräftigen Genossen gab uns hingestreckt im klaren Wasser das Beispiel zum Schlafen. Wie lange ich in diesem Schlummer lag, konnte ich nicht schätzen, aber als ich aufwachte, schien mir die Sonne schon sich zum Horizont zu neigen. Der Kapitän Nemo war bereits aufgestanden, und ich fing an, die Glieder zu strecken, als eine unerwartete Erscheinung mich rasch auf die Beine brachte. Einige Schritte weit war eine riesenhafte, einen Meter hohe Meeresspinne, die bereit, mich zu überfallen, mit schielenden Augen mich ansah. Obwohl mein Skafanderkleid dick genug war zum Schutz gegen die Bisse dieses Tieres, so konnte ich mich doch des Grauens nicht erwehren. In dem Augenblick erwachten Conseil und der Matrose des Nautilus. Der Kapitän Nemo zeigte diesen das hässliche Tier. Er streckte es mit einem Kolbenschlag augenblicklich nieder, und ich sah die fürchterlichen Füße des Ungeheuers mit grässlichen Zuckungen sich winden. Dieses Begegnen erregte bei mir den Gedanken, dass andere furchtbarere Tiere in diesen dunklen Gründen hausen könnten, gegen deren Angriffe mein Skafander mich nicht schützen würde. Bisher hatte ich nicht daran gedacht, und ich beschloss, auf meiner Hut zu sein. Ich vermutete übrigens, dass hier unser Spaziergang sich endigen würde, aber ich täuschte mich. Der Kapitän Nemo setzte seinen kühnen Ausflug fort. Der Boden wurde immer niedriger, und sein stärkerer Abhang führte uns in größere Tiefen hinab. Es musste etwa 3 Uhr sein, als wir in ein enges Tal zwischen hohen, steilen Wänden kamen, in einer Tiefe von ungefähr 150 Meter. Die Vorzüglichkeit unserer Apparate machte es möglich, dass wir so 90 Meter über die Linie hinausgelangten, welche bisher die Natur selbst in unterseeischen Unternehmungen als Grenze gesteckt zu haben schien. Ich sagte 150 Meter, obschon ich kein Instrument hatte, diese Distanz zu messen. Aber ich wusste, dass selbst in den Meeren vom klarsten Wasser die Sonnenstrahlen nicht tiefer dringen konnten. Nun wurde es aber völlig dunkel. Man konnte nicht mehr auf 10 Schritte einen Gegenstand erkennen. Indem ich tastend vorwärts schritt, sah ich auf einmal ein weißes, lebhaftes Licht erglänzen. Der Kapitän Nemo hatte seinen elektrischen Apparat in Tätigkeit gesetzt. Sein Genosse machte es ihm nach, und ich folgte nebst Conseil seinem Beispiel. Durch Drehen einer Schraube stellte ich die Verbindung der Induktionsröhre mit der gläsernen Serpentine her, und das Meer ward durch unsere 4 Laternen bis auf 25 Meter weit im Umkreis erleuchtet. Der Kapitän Nemo drang immer weiter in die Tiefe des Waldes, dessen Gesträuche allmählich seltener wurden. Ich bemerkte, dass das vegetale Leben weit schneller abnahm als das animale. Die Meerpflanzen verließen bereits den trocken gewordenen Boden, während eine erstaunliche Menge von Tieren, Zoophyten, Wirbeltieren, Mollusken und Fischen daselbst wimmelten. Während wir vorwärts schritten, fiel mir ein, dass das Licht unserer Rumkorfapparate notwendig manche Bewohner dieser dunklen Schichten herbeilocken würde. Sie kamen uns zwar nah, hielten sich aber doch in einer Entfernung, welche für Jäger nicht angenehm war. Manchmal bemerkte ich, dass der Kapitän Nemo stillstand und sein Gewehr anlegte. Dann, nachdem er eine Weile beobachtet, setzte er seinen Weg fort. Endlich, etwa gegen 4 Uhr, fand dieser merkwürdige Ausflug sein Ziel. Eine Wand prachtvoller Felsen von imponierender Masse ragte vor uns empor, riesenhafte Blöcke übereinander getürmt, ein ungeheurer steiler Granitabhang mit dunklen Grotten, der aber keinen Aufgang, auf dem man irgend fortkommen könnte, darbot. Der Kapitän Nemo machte plötzlich Halt. Mit einem Wink hemmte er unsere Schritte, und so sehr ich gewünscht hätte, über diese Gebirgswand hinauszukommen, musste ich mich darein ergeben. Die Besitzungen des Kapitäns Nemo hatten hier ein Ende, darüber hinaus wollte er nicht. Es begann also der Rückweg. Der Kapitän Nemo hatte sich wieder an die Spitze seiner kleinen Schar gestellt und schritt sicher, ohne sich zu besinnen, voran. Ich glaubte wahrzunehmen, dass wir nicht den nämlichen Weg einschlugen, um wieder zur Nautilus zurückzukommen. Dieser neue, sehr steile und folglich mühevolle Weg brachte uns rasch in die Nähe der Meeresoberfläche. Doch geschah diese Rückkehr in die oberen Schichten nicht so rasch, dass der Druck von oben zu stark gewesen wäre, was in unserem Organismus bedenkliche Störungen hätte veranlassen und innere Verletzungen verursachen können, wie sie den Tauchern so nachteilig sind. Sehr bald kam wieder das Sonnenlicht zum Vorschein und nahm zu. Und da die Sonne bereits niedrig stand, so wurden durch die Brechung der Strahlen die Gegenstände abermals mit einem bunten Rand umgeben. Bei 10 Meter Tiefe wandelten wir inmitten eines Schwarms kleiner Fische aller Art, die zahlreicher waren als die Vögel in der Luft, auch weit beweglicher, aber ein Wildbret, das eines Schusses würdig gewesen wäre, war uns noch nicht aufgestoßen. In dem Augenblick sah ich, wie der Kapitän Nemo lebhaft die Büchse anlegte und auf einen beweglichen Gegenstand im Gebüsch zielte. Der Schuss ging los, ich hörte ein schwaches Pfeifen und ein Tier fiel in einer Entfernung von einigen Schritten nieder. Es war ein prächtiger Seeotter, das einzige vierfüßige, nur im Meer lebende Tier. Dieses war 1,5 Meter lang, sein Fell, oben braun und unten silberfarben, bildete auf dem russischen und chinesischen Pelzmarkt einen der geschätztesten und gesuchtesten Artikel, der mindestens 2000 Franc gilt. Ich bewunderte das merkwürdige Säugetier mit zugerundetem Kopf und kurzen Ohren, runden Augen und weißen Schnauzborsten, wie die Katzen haben, handförmigen Füßen mit Krallen und buschigem Schwanz. Dieser kostbare Fleischfresser, von den Fischern aufgetrieben und verjagt, wird äußerst selten, hat sich besonders in die nördlichen Gegenden des stillen Ozeans geflüchtet, wo die Gattung wahrscheinlich bald aussterben wird. Der Genosse des Kapitäns Nemo nahm das Tier auf seine Schulter und wir setzten unseren Weg fort. Eine Stunde lang hatten wir eine Sandebene vor uns. Sie erhob sich oft bis auf 2 Meter unter dem Wasserspiegel. Dann sah ich unser Bild in klarem Widerschein umgekehrt gezeichnet, und über uns zeigte sich eine ganz gleiche Truppe, die unsere Bewegungen abspiegelte. So wie wir gingen, nur Kopf unten, Füße in der Luft. Ich hatte damals Gelegenheit, einen der schönsten Schüsse zu beobachten, die je einem Jäger das Herz erfreuten. Ein großer Vogel mit weit ausgespannten Flügeln, der sehr deutlich zu erkennen war, streifte mit schwebenden Fittigen über dem Wasser. Des Kapitäns Genosse legte auf ihn an und schoss ihn, als er einige Meter über den Wogen sich befand. Getroffen sank das Tier herab, dass der gewandte Jäger es greifen konnte und mit sich nahm. Es war ein Albatros der schönsten Sorte. Dieser Zwischenfall unterbrach nicht unseren Weg. 2 Stunden lang gingen wir bald auf Sandflächen, bald auf Wiesen von Meergras, worauf schwer fortzukommen war. Offen gestanden, ich war erschöpft, als ich einen schwachen Lichtschein gewahrte, der eine halbe Meile weit durch die dunklen Gewässer drang. Es war die Leuchte des Nautilus. Vor Ablauf von 20 Minuten mussten wir an Bord sein, wo ich wieder aufatmen konnte, denn mein Behälter schien mir eine Luft mit wenig Sauerstoff zu gewähren. Aber es begegnete uns noch ein anderes Ereignis, das uns ein wenig aufhielt. Ich war etwa 20 Schritt zurückgeblieben, als ich den Kapitän Nemo hastig auf mich zukommen sah. Mit kräftiger Hand bog er mich nieder zur Erde, während sein Genosse es ebenso mit Conseil machte. Anfangs wusste ich nicht recht, was ich von diesem barschen Anfall denken sollte, aber ich beruhigte mich, als ich sah, dass der Kapitän sich neben mich legte und sich unbeweglich hielt. Ich lag also, der Länge nach auf dem Boden und oben geschützt von einem Büschel Seegras, als ich den Kopf aufrichtete und bemerkte, wie ungeheure Massen mit lautem Getöse und phosphorisierendem Schein vorüberzogen. Das Blut erstarrte mir in den Adern. Es waren fürchterliche Haifische mit ungeheurem Schwanz und düsteren, glasartigen Augen, die einen phosphoreszierenden Stoff absonderten, der durch Löcher um das Maul herumträufelte. Diese Ungeheuer konnten in ihren eisernen Rachen einen ganzen Menschen zerbröckeln. Zu unserem Glück haben diese gefräßigen Tiere kein scharfes Gesicht. Sie tosten vorüber, ohne uns zu bemerken, streiften uns nur mit ihren bräunlichen Flossen, und wir entkamen wie durch ein Wunder einer Gefahr, die gewiss größer war, als wenn man einem Tiger im Wald begegnet. Eine halbe Stunde nachher, geleitet von dem elektrischen Lichtstrahl, gelangten wir beim Nautilus an. Die äußere Tür war offen geblieben, und der Kapitän Nemo schloss sie wieder, sobald wir in das vordere Kämmerchen getreten waren. Darauf drückte er auf einen Knopf. Ich hörte die Pumpen im Schiff arbeiten, fühlte, wie das Wasser um mich herum sank, und in einigen Augenblicken war die Zelle ganz leer. Nun öffnete sich die innere Türe, und wir kamen in die Kleiderkammer. Hier wurde uns, nicht ohne Beschwerde, die Skafanderkleidung abgezogen, und ich begab mich, sehr abgemüdet, der Erschöpfung und im Schlaf erliegend, wieder in mein Zimmer, voll Staunen über diesen merkwürdigen Ausflug auf dem Meeresgrund. Ende von Teil 1, Kapitel 17. Gelesen von Imke Grassel.
Teil 1, Kapitel 18 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Teil 1, Kapitel 18. 4.000 Meilen unter dem stillen Ozean. Am folgenden Morgen, 18. November, hatte ich mich von meinen Strapazen völlig erholt, und ich begab mich auf die Plattform, als eben der Lieutenant seine tägliche Phrase sprach. Ich dachte mir damals, sie gebe die Beschaffenheit des Meeres an, oder vielmehr sie bedeute, wir haben nichts in Sicht. Und wirklich, der Ozean war leer. Nicht ein Segel am Horizont. Die Spitzen der Insel Crespo waren während der Nacht verschwunden. Das Meer verschlang die Farben des Prisma mit Ausnahme der blauen Strahlen, warf deren Widerschein in allen Richtungen und nahm eine wunderbar schöne Indigofarbe an. Ich bewunderte das prachtvolle Aussehen des Ozeans, als der Kapitän Nemo erschien. Er schien meine Anwesenheit nicht zu bemerken und begann eine Reihe von astronomischen Beobachtungen. Als er damit fertig war, stürzte er sich mit dem Ellenbogen auf das Gehäuse des Leuchtfeuers, und seine Blicke schweiften über den Meeresspiegel. Inzwischen waren etwa 20 Matrosen des Nautilus, lauter kräftiger und rüstiger Leute, auf die Plattform heraufgekommen. Sie hatten soeben die Fischergärtner, welche die Nacht über ausgeworfen waren, hereingezogen. Die Seeleute gehörten augenscheinlich verschiedenen Nationen an, obwohl der europäische Charakter bei allen ausgedrückt war. Ich erkannte, irrte ich nicht, Irländer, Franzosen, einige Slawen, einen Griechen und einen Kandioten. Übrigens waren diese Leute wortkarg und bedienten sich untereinander der seltsamen Sprache, über deren Ursprung ich nicht einmal eine Vermutung haben konnte. Ich musste also verzichten, sie zu fragen. Die Garme wurden an Bord gezogen. Es waren eine Art Senknetze, weite Taschen, die mittels einer schwimmenden Stange und einer gestrickten Schnur offen gehalten und auf dem Meeresgrund fortgezogen, den Boden kehrten und alle Erzeugnisse mit sich fortzogen. Damals förderten sie merkwürdige Musterexemplare jener fischreichen Gegenden zutage, auch einige größere wie Skomber und Thunfische, und eine solche Menge, dass man den Fang auf 1000 Pfund schätzen konnte. Ein trefflicher Fang fürwahr, so daß wir an köstlicher Nahrung keinen Mangel hatten. Und solche Fischzüge waren bei der Schnelligkeit des Nautilus und der anlockenden Kraft des elektrischen Lichtes täglich zu wiederholen. Diese verschiedenen Meeresprodukte wurden unverzüglich durch die Luke in die Vorratskammern hinabgelassen, um teils frisch verspeist, teils aufbewahrt zu werden. Als der Fischfang beendigt, die Luftvorräte erneuert waren, dachte ich, der Nautilus werde nun seine unterseeische Fahrt fortsetzen, und ich war im Begriff, mich wieder in mein Zimmer zu begeben, als sich der Kapitän Nemo ohne weiteres, ohne guten Morgen, guten Abend, sich zu mir wendete und sprach: »Sehen Sie diesen Ozean, Herr Professor, wie er mit wirklichem Leben begabt ist? Er schläft mit uns ein, die Sonne weckt ihn mit Liebkosungen wieder auf, und er gewinnt durch sie neues Leben jeden Tag. Es ist ein interessantes Studium, das Spiel seines Organismus zu verfolgen.« Offenbar erwartete der Kapitän Nemo keine Antwort von mir. Er sprach vielmehr mit sich selbst. Er dachte laut. »Ja«, sagte er, »es findet im Ozean eine wahre Zirkulation statt, und um sie hervorzubringen, hat der Schöpfer ihm vielfach mehr Wärmestoff, Salz und die kleinen Tierchen gegeben. Der Wärmestoff bringt verschiedene Dichtheit hervor, welche die Ströme und Gegenströmungen verursacht. Die Ausdünstung in den Nordpolgegenden gleich null, in den heißen Zonen sehr tätig, ist der Grund einer fortdauernden Wechselströmung der tropischen und polaren Gewässer. Ferner habe ich das Geheimnis der Strömungen von oben nach unten und von unten nach oben wahrgenommen, welche ein wahres Atmen des Ozeans bildet. Ich habe bemerkt, wie das Elementarteilchen des Meerwassers an der Oberfläche erwärmt, wieder in die Tiefe sinkt, bei 2 Grad unter Null seine größte Dichtheit erreicht, dann sich noch weiter abkühlt wodurch es leichter wird und wieder aufwärts steigt. An den Polen sehen Sie die Folgen dieser Erscheinung und begreifen, weshalb nach diesem Gesetz der vorsorgenden Natur das Gefrieren nur an der Oberfläche des Wassers vorgehen kann. Hierauf betrachtete der Kapitän schweigend dieses so vollständig und so unablässig von ihm studierte mir. Dann fuhr er fort. Die Salze sind in beträchtlicher Menge im Meer vorhanden, Herr Professor, und wenn man alles, was dasselbe in aufgelöstem Zustand von Salzen enthält, herauszöge, so würde man eine Masse von 4,5 Millionen Kubik Lewis bekommen, welche auf die Erdoberfläche verbreitet eine 10 Meter dicke Schicht bilden würden. Und glauben Sie nicht, dass diese Salze nur infolge einer Laune der Natur im Meer vorhanden seien? Nein, sie machen das Meerwasser wieder leicht verdunstet und verhindern, dass die Winde demselben eine zu große Menge von Dünsten entziehen, welche, indem sie sich im Wasser auflösen, die gemäßigten Zonen in Überschwemmung versetzen würden. Diese bedeutende ausgleichende Rolle spielen die Salze bei dem allgemeinen wirtschaftlichen System des Erdballs. Der Kapitän brach hier ab, stand auf, ging einige Schritte auf der Plattform, kam dann wieder zu mir und fuhr fort. Was die Infusionstierchen betrifft, diese Milliarden von Geschöpfen, welche millionenweis in einem Tropfen existieren, von denen 800.000 ein Milligramm wiegen, so ist ihre Rolle nicht minder bedeutend. Sie verzehren die Meersalze, gesellen sich die festen Teile des Wassers zu, und indem sie die kalkartigen Bestandteile in Zusammenhang bringen, verfertigen sie Korallen und Madreporen. Wenn nun dem Wassertropfen seine mineralische Nahrung entzogen ist, wird er dadurch leichter, steigt wieder zur Oberfläche auf, verschlingt da das durch Verdünstung aufgegebene Salz, wird dadurch schwer, sinkt wieder hinab und führt den Tierchen neue Elemente zum Verzehren zu. Daraus entsteht eine doppelte Strömung aufwärts und abwärts, stets Bewegung, stets Leben. Das Leben tritt im Ozean innerlich stärker auf, juppiger strömend, unbegrenzter nach allen Richtungen sich verbreitend. Der Ozean, sagte man, ist ein Todeselement für den Menschen, ein Lebenselement für Myriaden Tiere und für mich. Bei diesen Worten verklärte sich des Kapitäns Angesicht, was in mir eine außerordentliche Rührung hervorrief. Darauf, als wolle er einen schlimmen Gedanken verscheuchen, wendete er sich hastig zu mir und sprach: »Herr Aronnax, wissen Sie, wie tief der Ozean ist?« »Ich weiß wenigstens, Kapitän, was die hauptsächlichen Sondierungen ergeben haben. Könnten Sie mir diese angeben, um sie nötigenfalls zu berichtigen?« »Ich will Ihnen einige mitteilen,« erwiderte ich, »die mir gerade einfallen. Irre ich nicht, so hat man eine mittlere Tiefe von 200 Meter im Norden des Atlantischen Meeres und von 2500 Meter im Mittelländischen angetroffen. Die merkwürdigsten Sondierungen sind im Süden des Atlantischen. Extrem 35. Grad vorgenommen worden, welches 12.000 Meter, 14.091 Meter und 15.149 Meter ergaben. Überhaupt genommen schätzt man, dass, wenn der Meeresgrund nicht verliert wäre, seine mittlere Tiefe etwa 7 Kilometer betragen würde. »Gut, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän Nemo, »wir wollen Ihnen, hoffe ich, mehr zeigen als dies. Was die durchschnittliche Tiefe in diesem Teil des stillen Meeres betrifft, so will ich Ihnen zeigen, dass sie nur 4000 Meter beträgt. Nach diesen Worten ging der Kapitän Nemo zu der Luke hin und verschwand die Leiter hinab. Ich folgte ihm nach und begab mich in den großen Saal. Die Schraube fing alsbald ihre Tätigkeit an, und das Log zeigte eine Schnelligkeit von 20 Meilen in der Stunde. Während der folgenden Tage und Wochen war der Kapitän mit Besuchen sehr sparsam. Ich sah ihn nur in seltenen Zwischenräumen. Sein Lieutenant machte regelmäßig die Aufnahme, welche ich dann auf der Karte eingetragen fand, so daß ich die Fahrt des Nautilus genau bestimmen konnte. Conseil und Land brachten viele Zeit bei mir zu. Conseil erzählte einem Freunde die merkwürdigen Begebenheiten unseres Spazierganges, und nun tat es dem Kanadier leid, daß er uns nicht begleitet hatte. Doch hoffte ich, es werde sich noch einmal Gelegenheit ergeben, die Wälder des Ozeans zu besuchen. Fast täglich öffneten sich einige Stunden lang die Läden des Salons, und unsere Augen konnten sich nicht satt sehen an den Geheimnissen der unterseeischen Welt. Die allgemeine Richtung des Nautilus war südöstlich, und er hielt sich in der Tiefe von 100 bis 150 Meter. Einmal jedoch, ich weiß nicht aus welcher Laune, kam er bis in die 2000 Meter tiefen Schichten. Das Thermometer zeigte eine Temperatur von 4¼ Grad des Hundertheiligen, welche Temperatur in dieser Tiefe unter allen Breitegraden gleich zu sein scheint. Am 26. November um 3 Uhr früh fuhr der Nautilus unter 172 Grad Länge über den Wendekreis des Krebses. Am 27. hatte er die Sandwich-Inseln in Sicht, wo der Weltumsegler Cook am 14. Februar 1779 seinen Tod fand. Wir hatten damals seit unserer Abfahrt 4860 Meilen zurückgelegt. Als ich morgens früh auf die Plattform kam, bemerkte ich 2 Meilen unter dem Wind Hawaii, die ansehnlichste von den 7 Inseln, welche diesen Archipel bilden. Ich erkannte deutlich ihren angebauten Küstenrand, die verschiedenen Bergketten, welche parallel mit der Küste laufen, und seine Vulkane, welche der Monaria beherrscht, der 5000 Meter über den Meeresspiegel ragt. Die Richtung des Nautilus blieb fortwährend südöstlich. Er durchschnitt am 1. Dezember den Äquator unter 142 Grad Länge, und am 14. desselben Monats, nach einer raschen Fahrt ohne Zwischenfall, bekamen wir die Gruppe der Marquesas-Inseln zu sehen. In einer Entfernung von 3 Meilen unter 8 Grad 57 Minuten südlicher Breite und 139 Grad 32 Minuten westlicher Länge gewahrte ich die Spitze Martin von Nukahiva, der Hauptinsel dieser Frankreich angehörigen Gruppe. Ich sah nur die bewaldeten Berge, welche sich am Horizont abzeichneten, denn der Kapitän Nemo hatte nicht Lust, dem Lande näher zu kommen. Nachdem wir diese reizenden, unter dem Schutz der französischen Flagge stehenden Inseln verlassen hatten, legte der Nautilus vom 4. bis 11. Dezember etwa 2000 Meilen zurück. Bei dieser Fahrt stießen wir auf eine ungeheure Menge Kalmar, merkwürdiger Mollusken, welche den Tintenfischen nahe kommen. Der Nautilus traf in der Nacht vom 9. zum 10. Dezember auf dieses Mollusken her. man konnte ihren Millionen zählen. Sie zogen aus den gemäßigten Strichen nach den wärmeren, indem sie dem Zuge der Heringe und Sardinen folgten. Wir betrachteten sie durch die dichten Glasfenster, wie sie äußerst schnell rückwärts schwammen, mittels ihrer Bewegungsröhre sich fortbewegten, die Fische und Mollusken verfolgten, indem sie die kleinen Fraßen von den Großen gefressen wurden und in einem unbeschreiblichen Gewimmel die zehn Füße bewegten, welche ihnen die Natur und den Kopf gesetzt hat. Der Nautilus fuhr, ungeachtet seiner Schnelligkeit, doch mehrere Stunden lang mitten durch diese Truppe, und seine Garne fingen eine ungeheure Menge derselben. Man sieht, während dieser Fahrt ließ uns das Meer unablässig seine Merkwürdigkeiten reichlich schauen, in unendlicher Abwechslung. Die Szenen und Dekorationen änderten sich zu unserer Augenweide, und wir waren dadurch imstande, nicht nur die Werke des Schöpfers mitten in ihrem Element zu betrachten, sondern auch in die gefürchtetsten Geheimnisse des Ozeans zu dringen. Während des 11. Dezember war ich im großen Saal mit Lesen beschäftigt. Ned Land und Conseil betrachteten die erleuchteten Gewässer durch die Fenster bei geöffneten Läden. Der Nautilus war unbeweglich. Als seine Behälter gefüllt waren, hielt er sich in einer Tiefe von 1000 Meter, einer wenig bewohnten Region des Ozeans, wo die größten Fische selten erscheinen. Ich las eben ein reizendes Buch von John Matze, als Conseil mich mit einem sonderbaren Ton unterbrach. »Mein Herr, kommen Sie doch einen Augenblick«, sagte er. »Was gibt's da, Conseil? Schauen Sie doch, mein Herr.« Ich stand auf, setzte mich vor das Fenster und schaute. Umgeben vom elektrischen Licht schwebte eine große schwärzliche Masse mitten im Gewässer. Ich betrachtete sie aufmerksam, bemüht, die Beschaffenheit dieses riesenhaften Tieres zu erkennen. Da fuhr ein Gedanke plötzlich mir durch den Kopf. »Ein Schiff«, rief ich aus. »Ja«, erwiderte der Kanadier, »ein redeloses Fahrzeug, das untergesunken ist.« Ned Land irrte nicht. Wir hatten ein Schiff vor uns, dessen abgehauene Taue noch an ihren Ketten herabhingen. Sein Rumpf schien in gutem Zustand, und der Schiffbruch mußte erst vor wenigen Stunden erfolgt sein. Drei Reststücke der 2 Fuß über dem Verdeck abgehauenen Mastes zeigten, daß dies Schiff in seiner Not hatte seine Master opfern müssen. Aber es hatte sich, auf der Seite liegend, gefühlt. Sein Verdeck zeigte den traurigen Anblick von 4 Leichen, die im Tauwerk festgehalten noch da lagen. Ich zählte deren 4 Männer, von welchen einer am Steuerruder aufrecht stand, sodann eine Frau, die halb aus der Lücke des Hinterverdecks herausgekommen, ein Kind in den Armen hielt. Es war eine junge Frau. Ich konnte bei der hellen Beleuchtung durch den Nautilus ihre noch nicht entstellten Züge erkennen. Mit äußerster Anstrengung hatte sie ihr Kind über den Kopf gehoben. Die 4 Matrosen sahen schrecklich aus, da sie mit krampfhaften Bewegungen von dem Tauwerk, das sie fesselte, sich loszumachen, getrachtet hatten. Nur der Steuerer, mit ernstem Gesicht, ruhig das Steuerruder in der krampfhaften Hand, schien noch seinen Dreimaster zu leiten. Stumm, mit klopfenden Herzen, starrten wir den hier gleichsam fotografierten Schiffbruch an. Schon sah ich mit gierigen Blicken Haifische, von Menschenfleisch herbeigelockt, herankommen. Indessen fuhr der Nautilus um das gesunkene Schiff herum, und ich konnte auf einem Schild lesen: Florida, Sonderland. Ende von Teil 1, Kapitel 18.
Teil 1, Kapitel 19 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 1, Kapitel 19. Dieser fürchterliche Anblick war das Vorspiel zu Katastrophen, welchen der Nautilus auf seiner Fahrt begegnen sollte. Seit er in meerbefahrenen Gegenden sich bewegte, gewahrten wir oft gescheiterte Schiffsrümpfe, welche ganz verfault waren, und mehr in der Tiefe Kanonen, Kugeln, Anker, Ketten und tausend andere eiserne, von Rost zerfressene Gegenstände. Inzwischen kamen wir, in ununterbrochen rascher Fahrt auf dem Nautilus isoliert, am 11. Dezember zu dem Pomotou-Archipel, der früher gefährliche Gruppe Bougainville, die sich 500 Meilen von Ost-Südost nach West-Nordwest hin entstreckt, zwischen 13 Grad 30 Minuten und 23 Grad 50 Minuten südlicher Breite und 125 Grad 30 Minuten und 151 Grad 30 Minuten westlicher Länge. Dieses Archipel nimmt eine Fläche von 370 Quadratlieu ein und besteht aus etwa 60 Inselgruppen, worunter die Gruppe Gambier, die unter französischem Protektorat steht. Diese Inseln sind aus Korallen entstanden. Die langsame, aber ununterbrochene Arbeit der Polypen wird sie einst miteinander in Verbindung bringen. Dann wird diese neue Insel später mit den benachbarten Archipelen zusammenwachsen und von Neuseeland und Neukaledonien bis zu den Marquesas wird ein neuer Kontinent entstehen. Als ich diese Ansicht dem Kapitän Nemo äußerte, entgegnete er kalt: Nicht ein neuer Kontinent bedarf's auf der Erde, sondern neuer Menschen. Der Nautilus gelangte weiter auf seiner Fahrt zu der Insel Clermont-Tonnerre, einer der merkwürdigsten der im Jahre 1822 von Kapitän Bell auf der Minerva entdeckten Gruppe. Da konnte ich recht studieren, wie die Inseln dieses Ozeans aus Madreporen und Seesternen entstanden sind. Die Madreporen, welche man ja nicht mit den Korallen verwechseln darf, haben ein mit Kalk überzog bekleidetes Gewebe, und nach Verschiedenheit der Struktur desselben hat Milne Edwards sie in 5 Abteilungen geordnet. Die kleinen Tierchen, welche diese Polypengehäuse durch Absonderung bilden, leben zu Milliarden im Innern ihrer Zellen, und was sie an Kalkgebilden absetzen, wird zu Felsen, Riffen, Eilanden, Inseln. Hier bilden sie einen kreisrunden Ring, welcher einen Binnensee umgibt, der durch die Lücken mit dem Meer in Verbindung gesetzt ist. Dort gestalten sie Schutzmauern von Riffen gleich denen, wie sich an den Küsten Neukaledoniens und verschiedenen Pomotou-Inseln finden. An anderen Stellen, wie bei Réunion und Saint-Moritz, errichten sie ausgezackte Riffe, hohe, gerad aufgebaute Felswände neben unergründlichen Tiefen des Ozeans. Indem wir nur einige Kabellängen von den steilen Küsten der Insel Clermont-Tonnerre vorbeifuhren, konnte ich das Riesenwerk, welches diese mikroskopischen Arbeiter vollführten, staunend bewundern. Diese Felswände waren speziell das Werk von Madreporenarten, welche mit besonderen Namen Milleporen, Poriten, Mäandrinen genannt werden. Diese Polypen entwickeln sich vorzugsweise in den bewegten Schichten der Meeresoberfläche, und folglich fangen sie ihre unterseeische Bauten von oben an, und dieselben dringen mit den Trümmern von Ablagerungen, welche die Grundlage bilden, allmählich immer tiefer. Dies ist wenigstens die Theorie Darwins, welche die Bildung der Atolle erklärt. Eine Theorie, welche meines Erachtens den Vorzug vor derjenigen hat, welche von der Annahme ausgeht, die Basis der madreporischen Arbeiten sei ein Gipfel von Bergen oder Vulkanen, welche einige Fuß unter dem Meeresspiegel sich befänden. Ich konnte diese merkwürdigen Felswände ganz aus der Nähe beobachten, denn an ihrer senkrechten Seite ließ die Sonde mehr als 300 Meter Tiefe erkennen, und in unseren elektrischen Streiflichtern erglänzte der schimmernde Kalkstein. Conseil fragte mich, binnen welcher Zeit diese kolossalen Felswände aufgewachsen seien, und geriet in großes Staunen, als ich ihm sagte, die Gelehrten schlügen diesen Zuwachs auf den 8. Teil eines Zolls binnen einem Jahrhundert an. Also, um diese Wände aufzubauen, sagte er, bedurfte es 192.000 Jahre, mein wackerer Conseil, wodurch die Tage der Bibel sehr lange werden. Übrigens hat die Braunkohlebildung, das heißt die Mineralisation der von den Überschwemmungen versunkener Wälder, eine weit beträchtlichere Zeit erfordert. Aber ich füge bei, dass die in der Bibel als Tage bezeichnete Zeiträume nur Epochen bedeuten und nicht die Zeit von einem Sonnenaufgang bis zum folgenden. Denn laut eben dieser Bibel war die Sonne am ersten Schöpfungstage noch nicht vorhanden. Als der Nautilus wieder zur Meeresoberfläche kam, konnte ich die Insel Clermont-Tonnerre, die niedrig und bewaldet ist, in ihrer ganzen Ausdehnung überblicken.
Ihre madreporischen Felsen wurden offenbar durch Tromben und Stürmen zur Fruchtbarkeit gebracht. Einst fiel ein Samenkörnlein, vom Sturmwind aus benachbartem Festland hergetragen, auf Kalkgrund, vermischt mit verwesten Teilen von Fischen und Seepflanzen, welche pflanzennährenden Humus bildeten. Eine Kokosnuss trieb auf den Wellen an diese neue Küste. Der Keim wurzelte, der heranwachsende Baum hemmte die Wasserverdunstung. Es entstand ein Bach. Allmählich nahm die Vegetation zu. Einige Tierchen, Würmer, Insekten kamen auf Baumstämmen, welche der Wind von den Inseln weggetrieben hatte. Es kamen Schildkröten und brüteten ihre Eier aus. Vögel nisteten in dem jungen Baumschlag. Der Gestalt kam das animale Leben zur Entwicklung, und angezogen vom Grünen und der Fruchtbarkeit erschien der Mensch. Also bildeten sich diese Inseln, unermessliche Werke mikroskopischer Tiere. Gegen Abend schwand Clermont Tonnerre in der Ferne aus den Augen, und die Fahrt des Nautilus änderte merklich ihre Richtung. Nach derselben und am 135. Grad der Länge des Wendekreises des Sternbocks berührt hatte, wendete er sich nach West-Nordwest und durchlief nochmals die ganze tropische Zone. So reichlich die Sommersonne ihre Strahlen warf, so hatten wir durchaus nicht unter der Hitze zu leiden, denn 30 bis 40 Meter unterm Wasserspiegel stieg die Temperatur nicht über 10 bis 12 Grad. Am 15. Dezember ließen wir östlich den reizenden Archipel der Gesellschaftsinseln und das anmutige Tahiti. Frühmorgens erblickte ich einige Meilen unterm Wind die hohen Gipfel dieser Inseln. Ihre Gewässer lieferten den Tafeln an Bord köstliche Fische, Makrelen, Bonite und Varietäten einer Meeresschlange, Monerphois genannt. Der Nautilus hatte damals 8100 Meilen zurückgelegt. Als das Log 9720 Meilen zeigte, fuhr er durch den Archipel von Tonga Tabu, wo die Mannschaften des Argo, des Port-au-Prince und des Duke of Portland umkamen, und den Archipel der Schiffersinseln, wo La Perouse Freund, der Kapitän De Lang, seinen Tod fand. Darauf bekam er den Archipel Viti in Sicht, wo die Matrosen der Union und der Kommandant, der Aimable Josephine, Kapitän Bureau, von den Wilden erschlagen wurden. Dieser Archipel, welcher aus einer Anzahl Inseln, Eilande und Klippen besteht, worunter Viti Levu und Vanona Levu bemerkenswert sind, liegt zwischen 6 Grad und 20 Grad südlicher Breite und 174 Grad bis 179 Grad westlicher Länge. Die Gruppe wurde von Tasman im Jahre 1643 entdeckt, der im Jahre der Thronbesteigung Ludwigs des 14. und der Erfindung des Barometers durch Torricelli. Welches von diesen drei Ereignissen der Menschheit nützlicher gewesen, steht zu erwägen. Darauf kam Cook im Jahre 1714, D'Entrecasteaux 1793 und endlich entwirrte Dumont d'Urville 1827 das ganze geographische Chaos dieses Archipels. Der Nautilus nähert sich der Baie Vaillant, dem Schauplatz des fürchterlichen Erlebnisses des Kapitän Dillon, welcher zuerst das Geheimnis von La Perouse Schiffbruch aufklärte. Diese Baie lieferte treffliche Austern in reichlicher Menge. Wir genossen sie im Übermaß, und wenn Meister Ned dabei nicht seine Gefräßigkeit zu bereuen hatte, so kam es daher, weil die Austern das einzige Gericht ist, welche niemals Verdauungsbeschwerden macht. Und wirklich bedarf es nicht weniger als 16 Dutzend dieser Mollusken, um die 315 Gramm Stickstoff zu liefern, welche ein einziger Mensch zur Tagesnahrung braucht. Sie gehören zu der bekannten, in Korsika sehr häufigen Gattung Ostrea lamellosa. Diese Austernbänke, welche bedeutende Anhäufungen bilden, sind imstande, wenn nicht vielfache Ursachen ihre Zerstörung bewirken, die Baien auszufüllen, denn man zählt in einem einzigen Stück bis zu 2 Millionen Eier. Am 25. Dezember schiffte der Nautilus mitten durch den Archipel der Neuhybriden, welche 1606 von Quiros entdeckt, 1768 von Bougainville erforscht worden und von Cook 1773 ihren jetzigen Namen bekamen. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus 9 großen Inseln, die in einer Reihe zwischen 15 Grad und 2 Grad südlicher Breite und 164 Grad bis 168 Grad Länge liegen. Wir kamen ziemlich nahe bei der Insel Auron vorbei, welche mir wie eine Masse grüner Waldung vorkam, woraus ein hoher Peak hervorragte. Es war an diesem Tag Weihnachten und Ned Land schien mir sehr das Christfest zu vermissen, diese Familienfreude, worauf die Protestanten so viel halten. Seit 8 Tagen hatte ich den Kapitän Nemo nicht mehr gesehen, als er am 27. morgens früh in den großen Salon trat, wie ich eben auf der Karte die Fahrt des Nautilus zu verfolgen beschäftigt war. Der Kapitän trat herzu, legte einen Finger auf einen Punkt der Karte und sprach nun das Wort Vanikoro. Dieser Name wirkte magisch. Er bezeichnete die Eilande, wo einst La Perouses Schiff verloren ging.
Ich stand augenblicklich auf. »Der Nautilus fährt nach Vanikoro?« fragte ich. »Ja, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän. »Und ich könnte die berühmten Inseln besuchen, wo die Boussole und die Astrolabe zugrunde gingen.« »Wie es Ihnen beliebt, Herr Professor.« »Wann werden wir zu Vanikoro anlegen?« »Wir sind schon da, Herr Professor.« Ich begleitete den Kapitän Nemo auf die Plattform, wo meine Blicke begierig über den Horizont schweiften. Nordöstlich kamen zwei vulkanische Inseln von ungleicher Größe zum Vorschein, um welche sich ein Korallenriff von 40 Meilen Umfang zog. Wir befanden uns vor der eigentlichen Vanikoro genannten Insel, welcher Dumont d'Urville den Namen Recherche gab, und gerade vor dem kleinen Hafen Vanon unter 16 Grad 4 Minuten südlicher Breite und 164 Grad 32 Minuten Länge. Das Land schien von der Küste bis zu den Gipfeln des Inneren mit Grün bedeckt, welche der 2850 Fuß hohe Kapogo überragt. Nachdem der Nautilus durch eine enge Fahrt in den äußeren Felsengürtel eingefahren, befand er sich innerhalb der Brandung, wo das Meer 30 bis 40 Klafter tief war. Unter dem grünen Schatten üppigen Baumwuchses gewahrte ich einige Wilde, die bei unserer Annäherung eine außerordentliche Bestürzung zeigten. Sie sahen wohl in dem langen, schwärzlichen Körper, welcher auf dem Meeresspiegel herankam, nur ein fürchterliches Seetier, das sie mit Misstrauen ansahen. In dem Augenblick fragte mich der Kapitän Nemo, was ich von La Perouses Schiffbruch wisse. »Was jedermann weiß, Kapitän«, erwiderte ich. »Und können Sie mir sagen, was jedermann weiß?« fragte er mit etwas ironischem Ton. »Sehr leicht.« Ich erzählte ihm, was die letzten Arbeiten Dumont d'Urvilles mitgeteilt hatten, was ich hier kurz berichten will. La Perouse und sein Unterbefehlshaber Kapitän de Lange wurden von Ludwig dem 16. im Jahre 1785 ausgeschickt, um eine Weltumsegelung vorzunehmen. Sie fuhren mit dem Korvetten Boussole und Astrolabe ab, kehrten aber nicht wieder zurück. Im Jahre 1791 rüstete die französische Regierung, die mit Recht um das Schicksal der beiden Korvetten besorgt war, zwei große Fleuten aus, Recherche und Espérance, welche am 28. September unter dem Kommandanten Bruny d'Entrecasteaux von Brest absegelten. Zwei Monate nachher vernahm man durch die Aussage eines gewissen Bauen, Kommandanten des Albemarle, dass die Trümmer gescheiterter Schiffe an den Küsten Neugeorgiens gesehen worden waren. Aber d'Entrecasteaux, der von dieser, zudem ziemlich unbestimmten Mitteilung, nichts wusste, fuhr in der Richtung der Admiralitätsinseln, welche in einem Bericht des Kapitän Hunter als die Gegend des Schiffbruchs La Perouse bezeichnet waren. Seine Nachforschungen waren fruchtlos. Die Espérance und Recherche fuhren selbst von Vanikoro vorüber, ohne dort anzuhalten, und überhaupt war diese Fahrt sehr unglücklich, denn sie kostete das Leben des Kommandanten, zweier Unterbefehlshaber und einige Leute von der Bemannung. Ein alter, im stillen Ozean sehr bewanderter Kapitän Dillon fand zuerst unbestreitbare Spuren der Schiffbrüchigen. Am 15. Mai 1824 fuhr er auf dem St. Patrick bei der Insel Tikopia vorüber, die zu den Neuhebriden gehört. Hier kam ein Lascare auf einem Boot, verkaufte ihm einen silbernen Degengriff mit einer eingegrabenen Inschrift. Derselbe versicherte auch, er habe 6 Jahre zuvor während eines Aufenthalts zu Vanikoro zwei Europäer gesehen, welche Schiffe angehörten, die vor langer Zeit an den Riffen der Insel gescheitert seien. Dion vermutete, dass es sich um die Schiffe La Perouses handelte, an deren Verschwinden die ganze Welt Anteil genommen hatte. Er wollte sich nach Vanikoro begeben, wo nach Angabe des Lascaren zahlreiche Reste von dem Schiffbruch her sich finden sollte. Aber die Winde und Strömungen verhinderten es. Dion kam nach Kalkutta zurück, wo er die Asiatische Gesellschaft und die Indische Kompanie für seine Entdeckung zu interessieren wusste. Es wurde ihm ein Schiff, dem er den Namen Recherche gab, zur Verfügung gestellt, und er fuhr am 23. Januar 1827 in Begleitung eines französischen Agenten ab. Die Recherche warf, nachdem sie an verschiedenen anderen Punkten angehalten hatte, am 7. Juli 1827 vor Vanikoro Anker in dem nämlichen Hafen Vanu, wo der Nautilus eben lag. Hier sammelte er zahlreiche Reste des Schiffbruches, eiserne Geräte, Anker, Steinböller, eine 18-pfündige Kugel, Trümmer vom astronomischen Instrumenten, eine bronzene Glocke mit der Inschrift »Bazin hat mich verfertigt«, welche das Kennzeichen der Gießerei des Arsenal zu Brest um 1785 war. Es war also ferner kein Zweifel mehr statthaft. Dion blieb bis zur Vervollständigung seiner Nachforschungen noch bis zum Oktober auf der Unglücksstätte, darauf verließ er Vanikoro, fuhr über Neuseeland nach Kalkutta, wo er am 7. April 1828 ankerte und kehrte nach Frankreich zurück, wo er von Karl dem X. höchst freundlich empfangen wurde. Bereits aber war Dumont d'Urville, ohne dass er von Dillons Bemühungen etwas wusste, abgesegelt, um den Schauplatz des Schiffbruches anderwärts zu suchen. Und in der Tat hatte man aus Berichten eines Walfängers entnommen, dass sich Medaillen und ein Kreuz des heiligen Ludwig in Händen der Wilden Neukaledoniens und der Louisiade befinden. Dumont d'Urville, Kommandant des Astrolab, war also auf der Fahrt und ankerte, 2 Monate nachdem Dillon Vanikoro verlassen hatte, vor Hobart Town. Hier bekam er Kunde von den Resultaten der Bemühungen Dillons und erfuhr weiter, ein gewisser James Hobb, Unterbefehlshaber der Union zu Kalkutta, habe bei einer Landung auf einer Insel unter 8 Grad 18 Minuten südlicher Breite und 156 Grad 30 Minuten östlicher Länge eiserne Stangen und rote Stoffe in den Händen der Eingeborenen jener Gegenden wahrgenommen. Dumont d'Urville, etwas verlegen, da er nicht wusste, ob ein wenig zuverlässiger Zeitungsbericht Glauben beizumessen sei, entschloss sich, Dillons Spur zu folgen. Am 19. Februar 1828 erschien die Astrolabe vor Tikopia, nahm zum Führer und Dolmetscher einen auf der Insel sesshaften Deserteur, fuhr weiter nach Vanikoro, das er am 12. Februar in Sicht bekam, hielt sich etwas an den Riffen auf und kam erst am 20. im Hafen von Vanuatu an, wo er ankerte. Am 23. begaben sich einige Offiziere auf die Insel, brachten einige unbedeutende Trümmer mit. Die Eingeborenen verlegten sich auf Ausflüchte und Ableugnen und wollten sie nicht an die Unglücksstätte führen. Dies verkehrte Benehmen ließ glauben, sie hätten die Schiffbrüchigen misshandelt. Und sie schienen in der Tat Angst zu haben, Dumont d'Urville sei gekommen, um La Pérouse und seine Unglücksgenossen zu rächen. Doch ließen sie sich am 26. durch Geschenke und beruhigende Versicherungen bestimmen, den Unterbefehlshaber Jacquinot auf die Stätte des Schiffbruchs zu führen. Daselbst lagen 3 bis 4 Klafter tief zwischen den Riffen Pacon und Vanou, Anker, Kanonen, Blöcke, Eisen und Blei von Kalksteinmasse umgeben. Die Schaluppe und das Walfischboot des Astrolab wurden an diese Stelle entsendet, und es gelang der Bemannung, nur nach langen Beschwerden einen Anker von 18 Zentnern, eine Kanone von 8, Bleiblöcke und 2 kupferne Steinmörser herauszuziehen. Dumont d'Urville vernahm auf Befragen der Eingeborenen, dass La Pérouse, nachdem er seine 2 Schiffe auf den Riffen der Insel verloren, ein kleineres Fahrzeug bauen ließ, um damit abermals zugrunde zu gehen. Wo? Wusste man nicht. Der Kommandant des Astrolab ließ darauf unter einem Buschwerk von Mangobäumen ein Denkmal zum Andenken an den berühmten Seefahrer und seine Genossen errichten. Es bestand in einer einfachen, 4-seitigen Pyramide auf einer Korallenbasis, und es wurde nichts von Eisen dabei angebracht, was die Begierde der Eingeborenen reizen konnte. Als darauf Dumont d'Urville abreisen wollte, wurde er durch Krankheiten seiner Mannschaft zurückgehalten und selbst sehr krank, so dass er erst am 17. März unter Segel gehen konnte. Inzwischen hatte die französische Regierung in Besorgnis, Dumont d'Urville habe keine Kenntnis von Dillons Arbeiten, die Corvette La Bayonnaise unter dem Kommando von Légeron de Tromelin nach Vanikoro geschickt. Sie kam dort einige Monate nach dem Abfahrt des Astrolab an und überzeugte sich, dass die Wilden das Grabdenkmal von La Pérouse unverletzt gelassen hatten. Dies ist der Inhalt dessen, was ich dem Kapitän Nemo berichtete. »Also«, sagte er, »man weiß noch nicht, wo das 3. von den Schiffbrüchigen erbaute Schiff zugrunde gegangen ist?« »Nein.« Der Kapitän Nemo, ohne mir zu antworten, winkte mir, ihm in den großen Saal zu folgen. Der Nautilus tauchte einige Meter unter das Wasser, und die Läden öffneten sich. Ich eilte an das Fenster und erkannte, unter Korallen versenkt, mit Seepflanzen überdeckt, mitten unter zahllosen reizenden Fischen, etliche Trümmer, welche die Suchmaschinen nicht hatten fassen können, lauter Gegenstände gescheiterter Schiffe. Und während ich diese öden Reste anschaue, sprach der Kapitän Nemo mit ernster Stimme. Der Kommandant La Pérouse fuhr am 7. Dezember 1785 mit seinen Schiffen Boussol und Astrolab ab. Er ankerte zuerst in der Botany Bay, besuchte den Freundschaftsarchipel Neukaledonien, wendete sich dann gegen Santa Cruz und hielt zu Nakuma an, einer Insel der Habhal-Gruppe. Darauf gerieten seine Schiffe auf die ihm unbekannten Riffe von Vanikoro. Die Boussol, welche voranfuhr, blieb bei der südlichen Küste stecken. Der Astrolab kam ihr zum Beistand und scheiterte ebenfalls. Das erstere Schiff ging fast unverzüglich in Trümmer. Das zweite
welches unterm Wind festsaß, widerstand einige Tage. Die Eingeborenen nahmen die Schiffbrüchigen ziemlich gut auf. Diese richteten sich auf der Insel ein und erbauten ein anderes, kleineres Schiff aus den Trümmern der beiden großen. Einige Matrosen blieben freiwillig zu Vanikoro zurück, die anderen, erschöpft und krank, fuhren mit La Perouse. Sie wendeten sich zu den Salomonsinseln und gingen samt und sonders auf der Ostküste der Hauptinsel dieser Gruppe, zwischen dem Cap Deception und dem Cap Satisfaction, zugrunde.
»Und woher wissen Sie das?« rief ich aus.
»Hier sehen Sie, was ich an der Stelle des zweiten Schiffsbruchs gefunden habe.« Darauf zeigte mir der Kapitän Nemo eine blecherne Büchse, die mit dem Wappen Frankreichs gestempelt und ganz von Salzwasser zerfressen war. Er öffnete sie, und ich sah einen Pack vergilbter, doch noch lesbare Papiere. Es waren die Originalinstruktionen des Marineministers für den Kommandanten La Perouse mit Randbemerkungen von der Hand Ludwigs XVI.
»Ach, ein schöner Tod für einen Seemann«, sagte darauf der Kapitän Nemo. »Dieses Korallengrab ist eine ruhige Gruft, und gebe der Himmel, dass ich mit meinen Gefährten nie ein anderes bekomme.«
Ende von Teil 1, Kapitel 19 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Aufgenommen von Alexander Jäger, Tuttlingen. Teil 1, Kapitel 20 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 1, Kapitel 20. Die Torresstraße. Während der Nacht vom 27. zum 28. Dezember fuhr der Nautilus mit außerordentlicher Schnelligkeit aus den Gewässern von Vanikoro heraus in südwestlicher Richtung, und in 3 Tagen legte er die 750 Lieues zurück, welche die Gruppe La Perouse von der südöstlichen Spitze Papuasiens trennen. Am 1. Januar 1863 kam in aller Früh Conseil auf die Plattform zu mir. »Mein Herr«, sagte zu mir der wackere Junge, »darf man Ihnen ein glückliches neues Jahr wünschen?« »Warum nicht, Conseil? Aber gerade als wäre ich zu Paris in meinem Kabinett des Jardin des Plantes. Ich nehme deine Wünsche an und danke dir dafür. Nur will ich dich fragen, was verstehst du unter einem neuen glücklichen Jahr, unter den Umständen, worin wir uns befinden? Meinst du damit, dass dies Jahr unsere Gefangenschaft endigen würde, oder dass wir dies Jahr eine Fortsetzung dieser seltsamen Reise erleben werden?«
»Wahrhaftig«, erwiderte Conseil, »ich weiß meinen Herrn darauf nicht zu antworten. Zuverlässig erleben wir merkwürdige Dinge, und seit 2 Monaten hatten wir nicht die Zeit, uns zu langweilen. Das letztere Wunder ist stets das Staunenswerte, und wenn diese Steigerung so fortdauert, weiß ich nicht, wie dies endigen wird. Ich bin der Meinung, wir werden eine gleiche Gelegenheit nie wieder bekommen.«
»Niemals, Conseil!« »Zudem, Herr Nemo, der wohl seinen lateinischen Namen rechtfertigt, geniert uns ebenso wenig, als wenn er nicht auf der Welt wäre.«
»Wie du sagst, Conseil!«
»Ich denke also, wenn's meinen Herrn beliebt, ein gutes Jahr wäre ein Jahr, welches uns alles zu sehen vergönnte.«
»Alles zu sehen, Conseil? Das würde vielleicht zu lange dauern. Aber was hält Meister Ned Land davon?«
»Ned Land ist gerade der entgegengesetzten Meinung wie ich«, erwiderte Conseil.
»Es ist ein positiver Geist und ein gebieterischer Magen. Die Fische betrachten und stets solche verzehren, genügt ihm nicht. Der Mangel an Wein, Brot und Fleisch will einem würdigen Sachsen, der an Beefsteaks gewöhnt ist und dem eine mäßige Portion Branntwein nicht zuwider ist, nicht zusagen. Ich meinesteils, Conseil, finde darin keine Pein, und ich richte mich gern nach der Regel an Bord.«
»Ich gleichfalls«, erwiderte Conseil, »auch denke ich ebenso eifrig an das Hierbleiben als Ned Land ans Entfliehen. Demnach, wenn das beginnende Jahr nicht glücklich für mich ist, wird es für ihn gut sein, und umgekehrt. Dann ist stets einer befriedigt. Endlich zum Schluss wünsche ich meinen Herrn, was ihm das Herz erfreut.«
»Danke, Conseil. Nun muss ich dich bitten, die Frage des Neujahrsgeschenkes zu verschieben und dasselbe einstweilen durch einen herzlichen Handschlag ersetzen zu lassen. Etwas anderes habe ich nicht bei mir.«
»Mein Herr ist nie so freigebig gewesen«, erwiderte Conseil. Hierauf entfernte sich der gute Junge. Am 2. Januar hatten wir 11.340 Meilen seit unserer Abfahrt aus den Gewässern Japans zurückgelegt.
Vor dem Schnabel des Nautilus lagen die gefährlichen Gegenden des Korallenmeeres an der Nordküste Australiens. Unser Fahrzeug fuhr einige Meilen weit neben dieser fürchterlichen Bank her, an welcher Cooks Schiffe am 10. Juni 1770 beinahe gescheitert wären. Das Fahrzeug, worauf Cook sich befand, stieß auf einen Felsen, und dass es nicht untersank, war dem Umstand zu verdanken, dass das durch den Stoß losgetrennte Korallenstück in dem Leck des Rumpfes stecken blieb. Ich hätte lebhaft gewünscht, dieses 360 Lieu lange Riff zu besuchen, an welchem das stets unruhige Meer mit fürchterlicher Stärke und donnerähnlichem Getöse sich brach. Aber in diesem Augenblicke wurden wir vom Nautilus in eine große Tiefe hinabgezogen, und ich konnte von den hohen Korallenwänden nichts mehr sehen. Zwei Tage nachdem wir durch das Korallenmeer gefahren, am 4. Januar, bekamen wir die Küste von Papuasien in Sicht. Der Kapitän Nemo ließ mich wissen, dass er durch die Straße Torres den Indischen Ozean besuchen wollte. Diese gilt ebenso für gefährlich durch ihre Klippen als durch ihre wilden Bewohner. Sie scheidet Neuholland von der großen Insel Papuasiens, welche auch Neuguinea genannt wird. Die Insel Papuasien ist 400 Lieu lang bei 130 Breite und ihr Flächeninhalt beträgt 40.000 geografische Meilen. Sie liegt zwischen 0 Grad 19 Minuten und 10 Grad 2 Minuten südlicher Breite und zwischen 128 Grad 23 Minuten und 146 Grad 15 Minuten Länge. Um 12 Uhr, als der Schiffsleutnant den Stand der Sonne aufnahm, gewahrte ich die Gipfel des Gebirges Arfalks, das aus den Ebenen stufenmäßig zu steilen Spitzen aufsteigt. Dieses Land wurde 1511 von den Portugiesen entdeckt und seitdem häufig von den Entdeckungsreisenden besucht, neuerdings von Duperrey 1823 und Dumont d'Urville 1827. Es ist, wie man gesagt hat, der Herd der Schwarzen, welche ganz Malaienland bewohnen. Und ich zweifelte nicht, dass ich bei dieser Fahrt die gefürchteten Andamenen kennenlernen würde. Der Nautilus war also am Eingang der gefährlichsten Enge des ganzen Erdballs, welche die kühnsten Seefahrer kaum zu dringen wagen, worin 1840 die Korvetten Dumont d'Urville scheiterten und auf dem Punkt waren, völlig zugrunde zu gehen. Dennoch war der Nautilus, welcher aller Gefahren gewachsen war, im Begriff, mit den Korallenriffen sich bekannt zu machen. Die Straße Torres ist ungefähr 30 Lieu breit, aber mit einer unzähligen Menge Inseln, Eilanden, Klippen, Felsen bedeckt, welche die Durchfahrt sehr schwierig machen. Deshalb traf auch der Kapitän Nemo alle möglichen Vorsichtsmaßregeln. Der Nautilus fuhr an der Oberfläche nur langsam vorwärts. Ich benutzte mit meinen beiden Gefährten diesen Umstand, um mich auf der Plattform umzusehen. Vor uns befand sich das Gehäuse des Steuerers, und irre ich nicht sehr, so befand sich der Kapitän selbst darin, um seinen Nautilus zu leiten. Ich hatte die vortrefflichen Karten der Straße Torres vor mir, welche von Vincent du Moulin und Coupvien des Bois, die zu dem Stabe Dumont d'Urville bei seiner letzten Reise gehörten, herausgegeben wurden, und neben denen des Kapitäns King die besten sind, um in dem Gewirre dieser Straße sich zu orientieren. Das Meer brauste wütend um den Nautilus her. Die Strömung der Wogen, welche mit einer Schnelligkeit von 2,5 Meilen von Südost nach Nordwest trieb, brach sich an den Korallen, deren Spitzen hier und da hervorragten. »Das ist ein schlimmes Meer«, sagte Ned Land. »Abscheulich«, erwiderte ich, »und für ein Fahrzeug wie der Nautilus wirklich nicht passend.« »Der verdammte Kapitän«, versetzte der Kanadier, »muss wohl seiner Fahrt sehr sicher sein, denn ich sehe da Korallenklumpen, die seinen Rumpf zertrümmern könnten, wenn er nur daran herstriche.« Die Lage war in der Tat gefährlich, aber der Nautilus schien wie durch Zauber inmitten der fürchterlichen Klippen hindurchzugleiten. Er folgte nicht genau der Linie, welche der Astrolab eingeschlagen hatte und diesem verderblich geworden war, sondern hielt sich mehr nördlich, an der Insel Murray vorbei und dann wieder südwestlich nach der Cumberlandstraße zu. Ich glaubte, er wolle in diese einlaufen, als er wieder in nordwestliche Richtung durch eine große Menge Inseln und wenig bekannte Eilande auf die Insel Tant und dem schlimmen Kanal zufuhr. Ich fragte mich schon, ob der Kapitän Nemo unvorsichtig bis zum Wahnsinn sich in diese Enge wagen wollte, wo die beiden Korvetten Dumont d'Urville scheiterten, als er mit abermals veränderter Richtung gerade westlich auf die Insel Gueboroa zufuhr. Es war 3 Uhr nachmittags. Die Wogen brachen sich. Die Flut war fast voll. Der Nautilus kam in der Nähe dieser Insel. Wir fuhren keine 2 Meilen weiter an ihr vorüber. Plötzlich warf mich ein Sturz zu Boden. Der Nautilus war auf eine Klippe gestoßen und saß fest, neigte ein wenig auf die linke Seite. Als ich wieder aufgestanden war, sah ich den Kapitän Nemo mit seinem Leutnant auf der Plattform. Sie untersuchten die Lage des Schiffes und besprachen sich in ihrem unverständlichen Dialekt. Die Lage war folgende. 2 Meilen rechts sah man die Insel Gueboroa, deren Küste sich von Norden nach Westen wie ein ungeheurer Arm abrundete, Nach Süden und Osten hin kamen schon einige Korallenspitzen zum Vorschein, welche bei Ebbe unbedeckt waren. Wir saßen völlig fest in einem Meere, wo Ebbe und Flut mäßig sind, ein schlimmer Umstand, um wieder flott zu werden. Doch hatte das Schiff durchaus keinen Schaden bekommen, da sein Rumpf so solid gebaut war. Aber konnte es auch nicht untersinken oder leck werden, so war es doch sehr in Gefahr, für immer auf diesem Felsen festzusitzen. Und dann war der unterseeische Apparat des Kapitän Nemo zwecklos. Ich stellte diese Betrachtungen an,
als der Kapitän kalt und ruhig,
stets sich selbst beherrschend, ohne eine Unruhe oder Verlegenheit zu zeigen, herantrat. »Ein Unfall?« sagte ich. »Nein, ein Zwischenfall«, erwiderte er. »Aber ein Zwischenfall«, entgegnete ich, »der Sie vielleicht nötigen wird, wieder ein Bewohner des Landes zu werden, welches Sie fliehen.« Der Kapitän Nemo sah mich mit befremdlicher Miene an und machte eine verneinende Bewegung. Er sagte mir damit klar genug, dass ihn nichts in der Welt zwingen würde, seine Füße je wieder auf einen Kontinent zu setzen. Dann sagte er, »Übrigens, Herr Aronnax, der Nautilus ist nicht in gefährlicher Lage. Er ist noch imstande, Ihnen alle Wunder des Ozeans zu zeigen. Unsere Reise fängt erst an, und ich wünsche nicht, so bald mich die Ehre Ihrer Gesellschaft zu berauben.« »Indessen, Kapitän Nemo«, fuhr ich fort, ohne die ironische Wendung seiner Antwort zu beachten, »der Nautilus sitzt fest zur Zeit der vollen Flut, aber im stillen Meer ist die Flut nicht so stark, und wenn Sie nicht Ballast auszuwerfen haben, was mir nicht möglich scheint, so sehe ich nicht, wie er wieder flott werden kann.« »Sie haben recht. Die Flut ist im stillen Meer nicht so stark, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän Nemo. »Aber in der Torresstraße findet man doch einen Unterschied von 1,5 Meter zwischen dem Niveau des Höchststandes und dem des niedrigsten. Heute haben wir den 2. Januar, und in 5 Tagen ist Vollmond. Dann soll mich's doch wundern, wenn dieser gefällige Trabant nicht das Wasser zu hinreichender Höhe emporheben und damit mir einen Dienst erweisen sollte, welchen ich nur ihm allein zu verdanken haben will.« Nach diesen Worten begab sich der Kapitän Nemo in Begleitung seines Leutnants wieder ins Innere des Nautilus. Das Fahrzeug wich und wankte nicht, saß unbeweglich fest, als hätten die Korallenpolypen es bereits an ihren unzerstörbaren Kitt fest eingemauert. »Nun, mein Herr«, sagte Ned Land zu mir, indem er nach dem Weggang des Kapitäns zu mir kam. »Nun, Freund Ned, wir warten ruhig die Flut am 9. ab, denn es scheint, Luna wird so gefällig sein, uns wieder flott zu machen.« »Nichts weiter?« »Nichts weiter. Und der Kapitän wird nicht seine Anker auswerfen und seine Maschinen anstrengen und alles aufbieten, um sich herauszuziehen? Die Flut wird ja ausreichen«, erwiderte Conseil. Der Kanadier warf Conseil einen Blick zu und zuckte die Achseln. Dann sagte er weiter mit der Miene des Seemannes, »Mein Herr, Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dieses Stück Eisen wird nimmer weder noch auf noch unter der Meeresfläche fahren können, man wird's nur noch nach dem Pfund verkaufen. Ich denke demnach, dass nun die Zeit gekommen ist, im Stillen die Gesellschaft des Kapitäns aufzugeben.« »Freund Ned«, erwiderte ich, »ich habe doch nicht, wie Sie, das Vertrauen zu diesem tapferen Nautilus sinken lassen, und in 4 Tagen werden wir wissen, wie wir im stillen Ozean mit der Flut dran sind. Übrigens würde der Rat zu entfliehen angemessen sein können, wenn wir im Angesicht der Küste Englands oder der Provence wären. Aber in Papuasien ist etwas anders, und es wird immer noch Zeit zu solch äußersten Mitteln sein, wenn es dem Nautilus nicht gelingt, wieder flott zu werden, was ich als ein bedeutendes Ereignis ansehen würde.« »Aber man könnte wohl zumindest eine Probe mit diesem Land machen«, entgegnete Ned Land. »Wir sehen, es ist eine Insel. Auf derselben sind Bäume, und unter diesen gibt's Landtiere, die Koteletts und Rostbeefs tragen, die ich längst gern einmal zum Imbiss nehmen wollte.«
»Hierin hat Freund Ned recht«, sagte Conseil, »und ich teile seine Ansicht. Wäre es meinem Herrn nicht möglich, von seinem Freund, dem Kapitän Nemo, auszuwirken, uns ans Land zu setzen, sei es auch nur, um nicht gänzlich die Gewohnheit zu verlieren, die festen Teile dieses Planeten zu betreten?«
»Ich kann ihn darum bitten«, erwiderte ich, »aber er wird's abschlagen.«
»Wenn mein Herr es wagen will«, sagte Conseil, »so werden wir wissen, woran wir uns zu halten haben in Hinsicht der Liebenswürdigkeit des Kapitäns.« Zu meinem großen Erstaunen gab mir der Kapitän Nemo die erbetene Erlaubnis, und er tat es sehr gefällig und eifrig, ohne nur das Versprechen der Rückkehr an Bord abzunehmen. Aber eine Flucht durch Neuguinea würde sehr gefährlich gewesen sein, und ich würde Ned Land nicht geraten haben, sie zu versuchen. Als Gefangener an Bord des Nautilus zu bleiben, würde doch dem Los vorzuziehen sein, dass man den Eingeborenen Papuasiens in die Hände fiele. Das Landungsboot wurde uns für den folgenden Morgen zur Verfügung gestellt. Ich fragte nicht danach, ob der Kapitän Nemo uns begleiten wollte. Ich dachte sogar, es werde uns jemand von der Mannschaft beigegeben und Ned Land nur beauftragt, die Landung zu leiten. Übrigens, da das Land nur höchstens 2 Meilen entfernt war, so war es für den Kanadier nur ein Spiel, das leichte Boot zwischen den Riffen durchzubringen, welche für die großen Schiffe so gefährlich sind. Am folgenden Tag, den 5. Januar, wurde das Boot ohne Verdeck aus seinem Gehäuse genommen und von der Plattform herab ins Meer gelassen. 2 Mann reichten dafür aus. Die Ruder befanden sich darinnen und wir brauchten uns nur hineinzusetzen. Um 8 Uhr fuhren wir, mit Büchsen und Beilen gewaffnet, vom Nautilus ab. Das Meer war ziemlich ruhig, vom Land her wehte ein leichter Wind. Conseil und ich saßen bei den Rudern und führten sie kräftig, und Ned Land steuerte in dem schmalen Fahrwasser, welches zwischen den Klippen frei war. Das Boot ließ sich gut leiten und fuhr rasch. Ned Land war vor Freude außer sich. Er war ein dem Kerker entwischter Gefangener, und er dachte gar nicht daran, dass er wieder in denselben zurückkehren müsse.
»Fleisch«, rief er wiederholt. »Nun werden wir wieder Fleisch essen, und was für Fleisch? Echtes Wildbret. Allerdings wohl kein Brot. Ich will nicht sagen, ein Fischgericht sei nicht etwas Gutes, aber man darf des Guten nicht zu viel tun, und ein Stück frisches Wildbret über glühenden Kohlen auf dem Rost gebraten, gebe eine angenehme Abwechslung unseres Tisches.«
»Leckermaul«, erwiderte Conseil. »Er macht, dass auch mir der Mund danach wässert. Es steht auch noch dahin, ob es Wild in diesen Wäldern gibt, und ob nicht das Wild dort von starkem Wuchs ist, dass ihm der Jäger selbst zur Beute werden könnte.«
»Richtig, Herr Arronax«, erwiderte der Kanadier, dessen Zähne scharf gewetzt schienen wie die scharfe Schneide eines Beiles. »Aber ich würde Tigerfleisch, Lendenbraten von Tigern essen, wenn's auf dieser Insel keinen anderen Vierfüßler gibt.«
»Freund Ned versetzt uns in Unruhe«, erwiderte Conseil.
»Wie dem auch sein mag«, fuhr Ned Land fort, »jedes vierfüßige, ungefiederte oder zweifüßige gefiederte Tier wird meinen ersten Schutz willkommen sein.«
»Gut«, erwiderte ich. »Da sehen wir Meister Lands Unvorsichtigkeiten wieder von vorn anfangen.«
»Haben Sie keine Angst, Herr Arronax«, erwiderte der Kanadier, »und rudern Sie nur tüchtig. Ich brauche keine 25 Minuten, um Ihnen ein Gericht nach meinem Geschmack vorzulegen.«
Um 8:30 Uhr lief das Boot des Nautilus, nachdem es glücklich über den Korallenring, welcher die Insel Gueboroa umgibt, herausgekommen war, an einer seichten Stelle sanft auf den Strand. Ende von Teil 1, Kapitel 20, gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Save big this summer with great deals, all in the Kroger app. Get select varieties of Powerade or Body Armor super drinks for 79 cents each. Then get a 2-pound package of strawberries for $2.99 each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.